Es ist eine blanke Lüge, in irgendeiner Form die islamistische Invasion Deutschlands zu verbinden mit der Existenz des Mullah-Regimes im Iran.
Wenn immer mehr Menschen Erdöl gegen Nicht-Dollar verkaufen, muss man dafür sorgen, dass die größten Erdölreserven von einem selbst kontrolliert werden.
Krieg als Porno zu sehen, ist eine Geisteskrankheit. Da können wir nichts schönreden, es ist einfach nur gestört. Ja?
Ich kann meinen Abscheu gegenüber diesen scheinbar rechten Kriegshetzern überhaupt nicht zurückhalten.
Ja, die Menschheit braucht diesen einen großen Krieg und nur dann kann der Anführer der Menschheit, dieser Messias, aus dem Blut dieses Krieges hervorsteigen.
Netanyahu oder Lindsey Graham haben gesagt, in den nächsten 2 Wochen wird etwas Schreckliches im Iran passieren.
Ich habe das Gefühl, die zionistische Lobby kontrolliert Amerika.
Es zeigt einfach, wer ist bedingungslos wirklich für Frieden und Freiheit.
Es gibt das Friedenslager und das Kriegslager. Und entweder oder.
Und daraufhin könnten eben Russland und China, was von den religiösen Kräften vielleicht sogar noch erwünscht ist, könnten da diesen gerechten Krieg führen gegen den Westen.
Manche haben bei uns die Vorstellung, die sind alle unterm Kopftuch oder sogar unterm Chador oder irgendwas. Das ist alles erstunken und erlogen.
Das ist eine Welt, die wir gerade sehen, die erheben sich.
Also weg mit der Europäischen Union, her mit der nationalen Souveränität, sowohl für Österreich als auch für Deutschland. Und dann konsequentes Verfolgen dieser souveränen Interessen, und zwar in einer friedlichen und konstruktiven Art und Weise.
Wer Freiheit will, muss den Mut haben, unangenehme Wahrheiten zu erkennen, sie auszusprechen. Der Irankrieg ist für viele so etwas wie ein Kulissenriss. Es zeigen sich Dinge, die man bislang nicht für möglich gehalten hat. Man bekommt selbst eine andere Einschätzung gewisser Medienprojekte, gewisser Leuchttürme, gewisser Personen. Viele Menschen haben in den vergangenen 1,5 Wochen vermutlich auch die Rolle Donald Trumps hinterfragt und ihr Bild über ihn komplett korrigiert. Viele Menschen nach dieser Sendung werden womöglich auch ihr Bild über den Iran korrigieren. Wir werden Bilder aus dem Iran zeigen. Ich werde mit Jürgen Elsässer sprechen, der in den Iran bereist hat, selbst vor Ort war. Wir werden wieder Hintergründe über den religiös aufgeladenen Krieg im Iran zeigen. Und viele Menschen sind dabei, auch ihr Bild von Israel zu revidieren. Und es ist spannend, dass diese Einsicht, dass es sich um einen radikalen, religiösen Krieg handelt, mittlerweile auch im Mainstream angekommen ist. Jemand, von dem wir es nicht erwartet hatten, nämlich Markus Lanz, macht sich plötzlich Gedanken darüber, dass die Israelis im Nahen Osten neue Fakten schaffen, während alle Welt auf den Iran starrt. Treibt Israel seine Groß-Israel-Pläne voran? Sehen Sie sich diesen kurzen Ausschnitt an.
Netanyahu, um es konkret zu machen, oder auch Leute wie Smotrich und andere, oder Ben-Gvir zum Beispiel, diese harten Fanatiker in diesem Kabinett, dass die genau dieses Chaos wollen, weil es ablenkt von der Art und Weise, wie sie im Westjordanland gerade unglaublich Fakten schaffen. In diesen Tagen, gerade in diesen Tagen, mit dem Westjordanland werden auf unglaublich brutale Weise Fakten geschaffen. Sie sind sogar dabei, Teile von Syrien zu besetzen im Süden. Sie etablieren Pufferzonen, glaube ich, im Libanon und so weiter. Und wenn man es durch diese Brille betrachtet, dann wird das alles plötzlich ganz klar.
Ja, Markus Lanz spricht hier an, dass tatsächlich in Israel es ja führende Kräfte gibt, die diese Groß-Israel-Idee verfolgen. Bei Auf1 berichten wir ja spätestens seit dem 7. Oktober über diese Bestrebungen. Es wurde immer abgetan, ja, das sind Verschwörungstheorien. Ich zeige Ihnen an dieser Stelle noch einmal die Karte. Das ist der Wunsch Groß-Israel, und man sieht auf dieser Karte ja, dass Israel, dieser ganz kleine Punkt in der Mitte, das bestehende Staatsgebiet ist, aber man kämpft sich vor, man versucht, Teile von Jordanien und Syrien einzuverleiben, und es ist nicht zu erwarten, dass dann ein Ende in Sicht ist. Das ist eine ganz starke Triebfeder der Israelis, diesen Krieg auch gegen den Iran zu führen, der immer ausgeschlossen hat, dass es ein Groß-Israel vor seiner Haustüre geben kann. Die Triebfeder der USA für den Krieg im Iran war Regime Change. Sie wollten das Mullah-Regime wegbekommen, haben dafür ja gerade auch in Europa massiven Beifall bekommen, bombt das Mullah-Regime weg. Wir haben es vor 1,5 Wochen in der ersten Sondersendung ausführlich thematisiert. Es wird auch heute wieder Thema sein, denn gewisse Protagonisten bleiben auf ihrer Botschaft drauf und finden den Krieg noch immer toll. Aber wenn wir 1,5 Wochen später nun eine Zwischenbilanz ziehen, dann ist dieses Ziel so in weite Ferne gerückt wie noch nie. Die Menschen im Iran sind hunderttausendfach und auch in den umliegenden Gebieten auf die Straße gegangen, obwohl sie gewusst haben, dass Bombenangriffe drohen, dass Raketen fliegen könnten, und haben den Tod ihres obersten Führers Khamenei betrauert. Und nun wurde ja sein Sohn als Obermullah eingesetzt. Und dieser Sohn von Khamenei wurde auch begrüßt von den Massen. Am Montag gab es massivste Jubelszenen in Teheran. Natürlich verschiedenste Beobachter wollten das als Fake News abtun, aber unterschiedlichste Beobachter, Medien und Kanäle haben die Echtheit verifiziert. Ich zeige Ihnen hier nur kurz ein Bild vom Platz in Teheran. Ja, also ein Regime-Change sieht anders aus. Die Bomben bewirken, dass das Regime gefestigt wird im Iran. Es gibt eine viel zu große Führungsschicht im Iran. Man konnte den Iran nicht schachmatt setzen, indem man einige Militärs und den obersten Führer eliminierte. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte das in meiner ersten Sondersendung auch gesagt. Diese Tötung von Khamenei wird dazu führen, dass sich das Regime stabilisiert, dass es sich verfestigt. Die Menschen im Iran lassen sich davon nicht beeindrucken. Und es wird nun mit absoluter Entschlossenheit gegen den Angriff Israels und der USA weiter vorgegangen. Das bedeutet aber natürlich, dass die Methoden heftiger werden, dass sie brutaler werden, dass die Kriegsverbrechen sich häufen werden. In dieser Anfangsphase sehen wir jetzt schon, dass Entsalzungsanlagen für die wasserarme Region im Iran und in den umliegenden Gebieten stattfinden. Diese Angriffe finden statt. Sie könnten eine humanitäre Katastrophe zur Folge haben. Dann wurde bekannt, dass auch die Ölanlagen des Iran, die Treibstoffanlagen bombardiert wurden. Das führte am Wochenende zu einem giftigen Regen über Teheran. Eine giftige Ölwolke hat sich dort entladen. Und es werden die Kriegsverbrechen definitiv mehr werden. Und immer mehr steht auch im Raum der Einsatz von Atomwaffen. In den letzten Tagen wurde wiederholt im Persischen Golf ein sogenanntes E-6B-Flugzeug gesichtet. Das ist eine fliegende Kommandozentrale der US Navy zur möglichen Steuerung von Atomwaffen. Und offiziell wird es gedeutet als eine Form nuklearer Abschreckung. Das bedeutet, wir sind jetzt schon so weit, dass die USA nukleare Waffen als Abschreckung hier am Horizont aufscheinen lassen, denn es soll durchaus in Aussicht gestellt werden, wenn Teheran nicht einknickt, dann werden die Angriffe immer intensiver. Am Dienstag, am Mittwoch haben die USA gesagt, sie werden die Angriffe intensivieren. Netanyahu oder Lindsey Graham haben gesagt, in den nächsten 2 Wochen wird etwas Schreckliches im Iran passieren, das diesen Krieg beenden wird. Und natürlich denken wir, wenn das zwei Atommächte sagen, zwangsläufig an den Einsatz von Nuklearwaffen. Wenn der Iran weiter durchhält, wenn der Iran weiter Israel und die US-Militärbasen bombardiert und mit Raketen angreift und weiter und immer mehr vernichtende Schläge durchführt, dann könnte es tatsächlich in ein größeres Gesamtkonzept passen, dass dann eine letzte abschreckende Option gewählt wird, um eben den Iran dann vernichtend zu treffen. Das würde bedeuten Massenmord und in der weiteren Konsequenz, das werde ich heute mit meinen Gästen besprechen, womöglich ein dritter Weltkrieg. Wir werden uns auch ansehen, gegen Ende der Sendung mit Tilman Knechtl, wie hier tatsächlich die Prophezeiungen gelagert sind, wie religiöse Extremisten ein solches Eskalationsszenario wiederum für ihre Ziele nutzen könnten. Denn tatsächlich gibt es Kräfte, die eine totale Eskalation des Krieges als etwas Gutes empfinden. Donald Trump hat Anfang der Woche in einer vielbeachteten Rede gesagt, der Krieg wird schnell vorbei sein. Auf Anfrage der Journalisten hat er dann wieder zurückgerudert, gesagt, nein, es kann auch sein, dass es länger dauert. Donald Trump hat sich vom großen Macher der internationalen Politik, von jemandem, der ein Board of Peace ins Leben gerufen hat, nun zu einem etwas unsicheren Führer entwickelt. Denn das, was er am Anfang versprochen hat, nämlich er wird Khamenei ausschalten und dann wird der Iran quasi den Schlüssel an die USA übergeben, das hat nicht stattgefunden. Und er wirkte bei dieser letzten Rede und bei den Journalistenanfragen irgendwie verunsichert. Kommentatoren haben ihn als Schuljungen bezeichnet, der herumstottert, der nach Ausreden sucht. Sehen Sie diesen Ausschnitt, wo er begründet, warum er den Iran angegriffen hat.
The situation was very quickly approaching the point of no return and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco so involved. That I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And
ja, Trump sagte tatsächlich wörtlich, aufgrund dessen, was Steve Witkoff und Jared Kushner mir gesagt haben, dachte ich, der Iran würde uns angreifen. Also das klingt ja schon ein bisschen wie eine Ausrede. Witkoff und Kushner, zwei ausgewiesene Vertreter der Israel-Lobby in Washington. Und dazu passt, was der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates im Iran gesagt hat. Er sagte, ich denke, es wäre besser, wenn Trump eingestehen würde, dass er sich geirrt hat. Er wurde von Israel getäuscht und manipuliert. Und tatsächlich versucht Trump jetzt irgendwie nach Gründen zu suchen, warum er denn den Iran angegriffen hat. Die Atomanlagen werden es am Ende auch nicht gewesen sein können als Begründung für diesen Krieg. Aber der Krieg macht noch Spaß, so zumindest macht es den Eindruck, wenn man Trump bei seiner Rede genau zuhört.
46 ships, can you believe it? In fact, I get a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's a... They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. But think of it. We knocked out 46 and actually took 3.5 days.
Ja, die US-Streitkräfte sagen, sie versenken lieber die Kriegsschiffe des Iran samt der gesamten Mannschaft, als dass sie diese übernehmen würden. Es macht einfach mehr Spaß. Und das sind Aussagen, die tatsächlich nicht nur die Menschen im arabischen Raum oder im Osten irritieren, sondern auch viele bisherige Trump-Unterstützer können nicht verstehen, wie Krieg und Mord plötzlich so lustig sein sollen. Aus meiner Sicht mutiert Trump immer mehr zu einer Form eines Killer-Clowns. Ja? Ein Killer-Clown ist ja bekanntlich aus den Horrorfilmen jemand, bei dem man nie weiß, soll man jetzt lachen oder soll man sich vor ihm fürchten. Und bei Donald Trump ist die Furcht vor ihm tatsächlich angebracht, denn Donald Trump ist ja der mächtigste Mann der Welt und steuert ein irrsinniges, gigantisches Waffenarsenal inklusive Atom- und Massenvernichtungswaffen. Und wenn Trump so argumentiert, dann ist das nahezu irrational und man muss einfach anerkennen, dass wir hier einer Person gegenüberstehen, die ganz klar anderen Befehlen gehorcht. Es sind nicht die Befehle seiner Wähler, der MAGA-Wähler, der Make America Great Again-Bewegung. Die wollten, dass er sich um die Angelegenheiten im Inland kümmert. Die wollten, dass er in den USA den Deep State aufräumt, dass er Corona-Verbrechen aufarbeitet, dass er die Epstein-Verbrecher dingfest macht und hier diese Kinderschänder-Kartelle und Netzwerke zerschlägt. Nein, er führt einen Krieg, was er 2024 noch während des Wahlkampfes immer wieder ausgeschlossen hatte. Wir müssen sehen, dass wir mit dieser Iran-Krieg-Eskalation auch inmitten einer großen Geheimdienstoperation und einer Form der psychologischen Kriegsführung sind. Ich hatte das in meiner ersten Sondersendung thematisiert. Wenn wir sehen, was die USA getan haben in diesem Jahr schon, Venezuela, die Entführung des Präsidenten, dann diese ständigen Ansprüche Richtung Grönland, dann natürlich der gesamte Epstein-Skandal und der Leak der Epstein-Akten, die Veröffentlichung der Epstein-Akten, und es gibt keine Verhaftungen, überhaupt gar keine Verhaftungen, es gibt ein paar lächerliche Rücktritte. Wir werden noch einmal auf diese Hintergründe der Epstein-Akten zu sprechen kommen, denn dort ist noch einiges begraben, was jetzt auch diesen Iran-Krieg ganz klar begründet. Und jetzt natürlich der Iran und womöglich als nächstes, Lindsey Graham hat es ja schon in Aussicht gestellt, Kuba als nächstes mögliches militärisches Ziel. Wir stellen an uns selbst fest, dass wir durch diese ganzen Eskalationen abstumpfen, dass wir mürbe werden, dass wir ohnmächtig den Ereignissen gegenüberstehen. Und viele Leute sagen dann, ja, was soll ich schon machen? Es sind Verrückte, die uns regieren, es sind Psychopathen, es sind Kriegstreiber, sie können sich alles herausnehmen, die Epstein-Kinderschänder-Netzwerke, sie konnten agieren. Es gibt gar niemanden, der jetzt mit Konsequenzen rechnen muss, neben ein paar Rücktritten, das sind ja nur strategische Rücktritte. Und jetzt beim Krieg, was sollen wir schon dagegen tun? Das System operiert ungeniert weiter und wir sind ihre Untertanen und können nichts dagegen tun. Das ist die Botschaft, die uns diese psychologische Operation vermitteln soll. Wir sollen akzeptieren, was die da oben machen. Wir sollen akzeptieren, was die mächtigen, reichen, superreichen Männer der Welt treiben und tun. Und wir sollen akzeptieren, dass es offenbar ein hierarchisches Pyramidensystem gibt, an dessen unteren Ende die Menschen einfach nur zu kuschen haben. Das ist der Great Reset, das ist die neue Weltordnung, das ist das sich entwickelnde Bild, das viele begonnen haben, bei Corona wie ein Puzzlestück zusammenzubauen. Und das zeigt sich nun vor unseren Augen immer mehr. Auch der Skandal um Epstein, um die Epstein-Akten hat gezeigt, ja, es liegen viele Fakten am Tisch, aber die Ermittlungsbehörden und die Justiz ist Teil des ganzen Systems, sie ist lahm, es gibt keine Konsequenzen, die Strippenzieher werden nicht verhaftet. Und die wahren Mächtigen, das erkennt man auch jetzt wieder, haben sich die Geheimdienste und die Justiz genauso untertan gemacht und sich dieser Strukturen bemächtigt, wie die Politik, die Wissenschaft oder die Medien. Das haben viele bei Corona schon durchschaut. Ich zeige Ihnen hier eine Karte. Wir haben auf dieser Karte, wo man natürlich jetzt in die Details nicht reingehen kann und wo man auch noch nicht viel sehen kann, man sieht nur, in der Mitte konzentriert sich die gesamte Macht auf BlackRock, Vanguard und State Street. Das sind diese gigantischen Kapitaleigner. Und dort laufen alle Fäden zusammen. Denn was sehen Sie oder was haben Sie jetzt auf dieser Karte gesehen? Es war eine Analyse aller weltweit verfügbaren Wirtschaftsdaten des globalen Weltmarktes. Ja, die 20 größten weltweiten Märkte und Branchen haben wir analysiert, zusammengetragen und gemäß deren Teilhaberstrukturen angesehen und in Form einer solchen Grafik visualisiert. Und immer wieder tauchen Vanguard, BlackRock und State Street als die Top-Aktionäre im Zentrum auf. Bei keinem der 20 Sektoren, die wir angesehen haben, wir haben Energie, Pharma, Kriegswirtschaft und so weiter angesehen, liegt der direkte Big-3-Anteil unter 16%. Das bedeutet, sie haben sich in alle Bereiche eingekauft, sie besitzen wesentliche Anteile aller Bereiche. Und erfahrungsgemäß kontrollieren in 90% der Fälle Vanguard die Big 3. Damit stimmen rund 35 Vanguard-Analysten über die Weltwirtschaft ab, ohne Transparenz, ohne demokratische Kontrolle, ohne jede öffentliche Rechenschaft. Wir werden das in einer Folgesendung analysieren. Es ist nur jetzt als wichtiger Punkt zum Verständnis, dass nicht Donald Trump entscheidet, wohin die Reise geht, nicht einmal Benjamin Netanyahu entscheidet alleine, wohin die Reise geht. Es sind die großen Finanzsektoren, BlackRock immer wieder im Fokus, Larry Fink, der sich ja jetzt auch als Chef des Weltwirtschaftsforums aufspielt, aber Vanguard ein ganz entscheidender Player. Vermutlich werden wir mit Ernst Wolf oder anderen Analysten in nächster Zeit darüber sprechen. Was bleibt uns angesichts dieser globalen Übermacht? Es bleibt uns das Schwert der Wahrheit. Es bleibt uns, dass wir die Dinge erkennen, dass wir erkennen, mit wem wir es zu tun haben, dass wir erkennen, wer die wahren Mächtigen sind und dass diese Erkenntnis natürlich auch unser Bewusstsein prägen wird für die Zukunft und für die Schlussfolgerungen, für eine wirkmächtige Freiheitsbewegung, für einen Weg Richtung Souveränität ohne Fremdbestimmung. Und das bespreche ich heute mit namhaften Medienmachern aus dem deutschsprachigen Raum, die ich zu dieser Sendung eingeladen habe. Ich bin mit all diesen Leuten und vielen mehr natürlich im ständigen Austausch und in Kontakt, aber ich möchte Ihnen das, wie auch bei unserer Sondersendung zu Venezuela, nicht vorenthalten. Ich möchte mit kurzen Interviews durch diese Sendung führen, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie diese entscheidenden Medienmacher im deutschsprachigen Raum die Lage analysieren und was sie vor allem für die Zukunft erwarten oder erhoffen. Ich spreche heute mit Kevan Sufi-Siyawash, mit Paul Brandenburg, mit dem Chefredakteur des Kompaktmagazins Jürgen Elsässer, mit Tilman Knechtl und mit Elsa Mittmannsgruber. Und wir steigen ein mit dem Thema Islamisierung und Islamismus, denn das wurde uns ja ganz prominent als Grund verkauft, warum man den Iran jetzt angreifen müsste, denn im Iran, dort sitzen böse Mullahs, dort sitzen böse Islamisten und die kaputt zu machen, die zu eliminieren, das wäre ja eine gute Sache, um die Islamisierung in Europa und in Deutschland aufzuhalten. Das haben wesentliche Protagonisten der Mainstream-Medien und Teile auch der kritischen Medien so kommuniziert. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dieses Thema noch einmal aufzugreifen. Und deswegen sprechen wir zum Thema Islamisierung und dem Iran-Krieg. Man muss die Dinge nämlich auseinanderhalten mit jemandem, der sich immer sehr kritisch zur Islamisierung in Deutschland geäußert hat, der sich aber jetzt auch kritisch zum Iran-Krieg äußert. Und es handelt sich um Paul Brandenburg. Ja, und der Krieg gegen den Iran, er wird leidenschaftlich auch damit argumentiert als Vorwand, wie ich das schon in anderen Sendungen behandelt habe, dass man die Islamisierung bekämpfen müsse, denn vom Iran aus wird die Islamisierung Deutschlands gesteuert. Die wären hauptverantwortlich, dass Deutschland überfremdet wird. Dazu habe ich jetzt einen Gast, der auf die Hintergründe schon seit vielen Jahren hinweist. Herzlich willkommen, Paul Brandenburg, jetzt zugeschaltet.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Stefan Magnet.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass wir zu dem Thema Islamisierung gleich einsteigen können. Du giltst ja als einer der schärfsten Kritiker der Islamisierung Deutschlands, hast dir da nie ein Blatt vor den Mund genommen. Und dennoch gelingt es dir nicht, in den Jubelchor derer einzustimmen, die diesen Krieg jetzt als geil bezeichnen. Ja, erklär einmal kurz bitte, wie hier deine Haltung in diesem Krieg ist.
Also grundsätzlich ist meine Haltung zu Krieg ohnehin, dass er nicht geil ist, muss ich vorwegschieben. Und dann halte ich ehrlich gesagt die Verbindung oder den Versuch, die Islamisierung, die Umvolkung Deutschlands, denn es ist eine gewollte Umvolkung, die durch das deutsche Regime betrieben wird, zu verbinden mit der Innenpolitik eines anderen Landes oder gar den außenpolitischen Konflikten anderer Länder für heuchlerisch und den typischen Voko-Move. Was hat denn das Mullah-Regime im Iran, das ich übrigens für überaus verabscheuenswürdig halte mit seiner bisherigen Politik, mit seiner menschenfeindlichen Politik, mit seiner islamischen Hasspolitik gegen Frauen, also all diese typisch islamistischen Kritikpunkte, die wir in Deutschland erleben, die ich kritisiere, sehe ich sehr wohl im Iran. Allein, was geht es mich an? Was geht es Deutschland an? Was geht Deutschland, die Innenpolitik anderer Länder an, deren Regime? So ist sich denn außenpolitisch gegenüber Deutschland friedlich und halbwegs konstruktiv verhält. Und egal, wie sehr einem das Mullah-Regime missfällt, das muss man wohl konstatieren. Die Umvolkung Deutschlands durch vorwiegend arabisch-muslimische sogenannte Migranten, die einfach keine Migranten sind, die Invasoren sind, weil sie, das sage ich immer wieder, nicht Migranten sind, die wie ein Migrant in ein anderes Land gehen und dort ein positives Grundverhältnis den Einheimischen gegenüber mitbringen, den Wunsch, mit diesen Einheimischen zu leben, sich dort anzupassen, so sehr das vielleicht vielen missfällt. Aber das ist die Aufgabe des Migranten, nicht seine Kultur zu importieren, sondern in ein Land zu gehen, sich dort anzupassen. Das sind keine Migranten, die wir da in Deutschland haben, über die wir sprechen. Und nach meiner Kenntnis haben zu keiner Zeit iranische Mullahs in irgendeiner Form diesen Dauerzustrom von Invasoren befördert. Im Gegenteil, es ist die deutsche Regierung, es ist das europäische Konstrukt, das europäische Brüssel-Regime, die sogenannte Europäische Union, die diesen Massenimport seit vielen Jahren fortsetzt. Und in keiner Weise waren es iranische Mullahs, die die Werbungsanzeigen schalteten, die vom deutschen Ministerien ausgehen, kommt nach Deutschland, bekommt hier Bürgergeld, erhaltet hier Familiengeld. Diese beiden Dinge zusammenzubringen, ist purer Unsinn. Es ist nichts weiter als Manipulation. Zuerst diente der Bürgerkrieg in Syrien als Vorwand für den massenhaften Import. unter den damals tatsächlich natürlich flüchtenden Syrern, die es sehr wohl gab, ja, da war ein kleinster Teil dieser Menschen, machte die Massenwanderung aus, die 2015 durch Angela Merkel nach Deutschland kam. Ich selbst kann das sagen aus erster Hand, da ich als Arzt damals in Hamburg diese Flüchtlingslager betreute. Über Monate war ich in diesen Flüchtlingslagern in Hamburg, habe diese Menschen gesehen, habe sie behandelt. Das war zu einer Zeit, in der man noch nicht wissen konnte, wer da wie kommt, wenn man es nicht selbst anschaute. Ich bin deswegen hin, habe es mir selbst angeschaut und sage, es waren höchstens ein Viertel Syrer unter diesen Völkerwanderungsmassen, die ab 2015 kamen. Es war eine Lüge. Und so ist jetzt die Lüge eben, dass die Menschen, dass das iranische Regime in irgendeiner Weise verantwortlich sei. Ich frage zurück, lieber Stefan Magnet, wie viel Iraner, wie viel Perser haben wir denn unter den Masseninvasoren seit 2015? Quasi gar keine. Wir haben in Deutschland eine iranisch-persische Diaspora, kann man sagen. Das sind Nachfahren derjenigen, die nach dem Schah-Sturz den Iran verließen. Das sind in der Regel, zumindest als Berliner kann ich das sagen, erfolgreiche Geschäftsleute, Ärzte, Unternehmer. Es ist wirklich eine Form von Migrantentum, das man sich nur wünschen kann. Aber nichts davon hat mit heute zu tun und den Vorgängen, die dort jetzt stattfinden und mit den Vorgängen seit 2015. Es ist eine blanke Lüge, in irgendeiner Form die islamistische Invasion Deutschlands zu verbinden mit der Existenz des Mullah-Regimes im Iran.
Ganz führend in der Argumentation ist natürlich hier die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat damals auch Refugees Welcome groß als Werbelockmittel in die Öffentlichkeit gestellt für die Inländer, aber auch für die Migranten, die auf der Suche waren, wo sollen sie denn hin, nämlich zu Mutti Merkel. Die Bild-Zeitung markiert auch jetzt das Mullah-Regime, verquickt ganz bewusst diese beiden Dinge. Damals bei der Bild-Zeitung war noch ein Julian Reichelt, der hat diesen Slogan Refugees Welcome maßgeblich mitgeprägt und in die Verbreitung gebracht. Und jetzt bei NEOS macht er dasselbe Geschäft und eskaliert jeden Tag immer mehr. Islamisten im Iran zu töten sei eine gute Sache für Deutschland. Du giltst als scharfer Kritiker von Julian Reichelt, hast dir hier nie ein Blatt vor den Mund genommen und warst meines Wissens auch der Erste, der das dazugehörige Medium Apollo News bereits vor Jahren als von der Israel-Lobby finanziert bezeichnet hast. Was meinst du denn damit, wenn sich viele Zuschauer bislang noch nicht Gedanken gemacht haben, wie hier eine mögliche Israel-Lobby-Alternative oder kritische Medien finanzieren sollen? Erklär das kurz bitte.
Na, es ist keine mögliche Israel-Lobby, es ist eine nachweisliche Israel-Lobby, die ja, das ist ja ein Geständnis, sowohl von Apollo News als auch von Julian Reichelt. Was sie bisher nicht gestanden haben, ebenso wenig wie der Kontrafunk-Chefredakteur bisher nicht gestanden hat, dass sie deswegen maßgeblich von Israel finanziert werden. Sie alle aber, Apollo News, Kontrafunk und auch News, sagen ja ganz direkt in Form ihrer Chefredakteure, in Form ihrer Verantwortlichen, dass ihr Herz für Israel schlägt. So der O-Ton von Burkhard Müller-Ulrich, das Kontrafunk. Bei Apollo News sieht man, dass der Chefredakteur und andere Mitglieder der Redaktion Israel- und Amerika-Flaggen als Profilflagge mit in ihrem Ex-Profil beispielsweise tragen. Und wir lesen solche Schlagzeilen bei Apollo News wie der wahre Architekt des Friedens in der Ost, Benjamin Netanyahu. Das klingt wie ein zynisches Stück, eigentlich wie eine Glosse bestenfalls. Dieser Artikel erschien auf Apollo News zwischen der Holocaust-Verbrechen Israels in Gaza. So muss man es ja mittlerweile nennen, denn das, was Israel im Gazastreifen tat, ist ja bei weitem nicht mehr zu erklären durch Selbstverteidigung und durch irgendwelche Abwehr- und Notwehrmaßnahmen. Und das sage ich muss es immer wieder dazu sagen, schweren Herzens als Freund Israels, der ich immer war, der ich noch bis heute bin, weil ich bei Israel wie in jedem Land die Regierung von den Menschen trenne. Das kann ich ja auch als Deutscher immer nur hoffen, dass man das auch mit Deutschland tut, denn ansonsten ist es mit Deutschland mal wieder völlig vorbei, wobei das ist ein anderes Thema. Aber diese Sympathien, die diese Medien dort haben, leiten, und das ist ja der entscheidende Punkt, leiten die vermeintliche Berichterstattung. Wir alle haben Sympathien. Stefan Magnet wird persönliche Sympathien, Antipathien gegen gewisse Dinge haben. Aber es ist eben seine Aufgabe als Journalist, wenn er denn so tätig wird, wenn er sich so bezeichnet, die zu trennen von dem, worüber er Bericht erstattet. Das ist etwas, was ich bei Auf1 auch regelmäßig so sehe und so erlebe, dass das stattfindet, dass Kommentar von Berichterstattung getrennt wird. Bei diesen besagten Medien erlebe ich es eben nicht mehr. Ich höre aus den Redaktionsbesprechungen dieser genannten Medien solche Sätze wie, es ist unsere Aufgabe, den Menschen den gerechten Kampf Israels als unser eigenes Anliegen zu vermitteln. Das stammt von einem dieser Chefredakteure. Und das ist nicht fair. Es ist nicht transparent. Ich betrachte es als betrügerisch. Hier wird Lobby-Interessenspolitik eines Staates, einer Regierungsgruppe betrieben und das als Journalismus verbrämt. Das ist das, was ich kritisiere, denn es ist ansonsten meine selbstverständliche Meinung, dass jedes Israel-positive wie kritische Medium, so wie jedes Palästinenser-positive wie kritische Medium selbstverständlich seine Botschaft verbreiten darf. Aber es ist eben gerade eine Frage des Anstandes, der Transparenz und der medialen Qualität, diese Interessen dann eben auch klar als solche zu benennen. Und für mich schließt sich im Fall von News, Apollo und Kontrafunk direkt die Frage an, wer finanziert die? Erhalten Sie für diese massive Tendenzberichterstattung, die Sie ja offen zugeben, erhalten Sie dafür Geld aus Israel oder nicht? Ich sage, es wäre gegen jede Lebenserfahrung, wenn Sie es nicht täten. All diese Medien sind schwer defizitär. Wir beide wissen, wie hart das Finanzieren freier Medien ist. Nicht umsonst rufen wir ja 24/7 zu Spenden auf. Wir werden dafür immer wieder kritisiert, satirisch bearbeitet. Das müssen wir akzeptieren, das ist auch richtig so. Aber wir machen das ja nicht, weil unsere Gier nun mal so groß sei, sondern weil wir schlicht unsere Arbeit weitermachen wollen und müssen und unsere Kollegen bezahlen wollen. Wir erleben bei den genannten Medien eine sehr viel entspanntere Umgangsform mit Geld. Wir wissen mittlerweile, vieles davon ist in der Berichterstattung, welche verschwenderischen Ausgaben dort herrschen für erste Klasse Flüge und Aufenthalten in Luxussuiten, die schlichtweg nicht gedeckt werden können rechnerisch durch das, was an Spenden hereinkommt. Auch hier bitte Neid trennen oder die Unterstellung von Neid, die tatsächlich nicht mein Treiber ist, von schlichter Grundschulmathematik, die uns sagt, das geht nicht auf. Ja, wir erleben bei diesen Medien ein Delta zwischen ihren Spendeneinnahmen, die bekannt sind in der Szene, in den Berufskreisen und die man auch ausrechnen kann, wenn man als Beobachter drauf schaut, und dem, was offensichtlich an Ressourcen da ist. Und da frage ich, wer finanziert das? Wer bezahlt das? Woher kommen die Millionen? Das Publikum hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Denn wes Brot ich esse, ja, des Lied ich sing. Und da sage ich, es gibt Medien, die ganz klar sich bekennen und sagen, wir sind 100% publikumsfinanziert. Unser Publikum bezahlt uns. Wir berichten für unser Publikum, die das auch plausibel machen können. Und es gibt andere Medien, die verstecken sich hinter vagen Äußerungen. Das sei ein Millionär, der Finanzier für etwas. Ja, oder es sei ein wohlbetuchte Geldgeber. Aber das alles geht nicht auf. Und anlässlich dieser massiven Propagandaberichterstattung frage ich diese drei Medien, wer bezahlt euch? Legt es offen.
In den USA beispielsweise wird es ja viel mehr transparent und offen gemacht. Dort hat ja beispielsweise auch Charlie Kirk ein großes Spendenangebot aus Israel abgelehnt, da er ja vor seiner Ermordung in der Iran-Berichterstattung eine völlige Kehrtwende gemacht hat und die letzten Monate die Öffentlichkeit vor einem Iran-Krieg gewarnt hat, vor seiner Ermordung. Es wurde ja dann eben publik, dass er große Spenden aus Israel, Millionenbeträge, da sprechen wir tatsächlich von horrenden Summen, die man sich gar nicht vorstellen kann, abgelehnt hat. In Deutschland wird hier ein Geheimnis von vielen Medien darum gemacht. Wir werden es an dieser Stelle nicht lösen. Ich würde deswegen gerne noch einmal kurz zum Thema Islamisierung zurückkommen. Was müsste denn aus deiner Sicht geschehen, um der Islamisierung Deutschlands Herr zu werden, sie rückgängig zu machen? Bomben auf ein Mullah-Regime im Nahen Osten ist ja nicht die Lösung, das haben wir schon geklärt. Aber wer ist dafür verantwortlich? Du hast es schon angeschnitten. Und was müsste kurz und knapp geschehen?
Verantwortlich ist die deutsche Regierung, das deutsche Regime, das dort herrscht. Es ist ein Regime, weil es illegitim herrscht, weil es unter systematischem Bruch der deutschen Verfassung, das Grundgesetz ist faktisch die deutsche Verfassung, auch wenn das manche Puristen so nicht akzeptieren möchten, aber das ist die normative Kraft des Faktischen, weil es unter permanentem Bruch dieser verfassungsmäßigen Rechte handelt, auch der unterverfassungsmäßigen, der konventionalrechtlichen Vorschriften permanent handelt. Und dieses Regime ist gewählt von einem Großteil der deutschen Bürger. Insofern muss man sagen, jedes Land hat die Regierung, das es verdient, und die Deutschen haben sich für diese entschieden. Bei allen Wahrscheinlichkeiten massiver Wahlmanipulation, die wir in Berlin beispielsweise ja auch gerichtsfest bewiesen hatten. Da bleibt die Frage, wie groß sind die Wahlfälschungen in Deutschland? Sind sie ausschlaggebend? Es bleibt das Fazit, die deutsche Regierung ist schuld, ist gewählt und ist schuld an dem, was in Deutschland passiert. Es ist ein massenhafter, millionenfacher Import von arabisch-muslimischen Mördermigranten, Migranten in Anführungsstrichen gesetzt, denn sie sind Invasoren. Sie sind, das sagen die amtlichen, regierungsamtlichen Kriminalstatistiken, überproportional an Gewaltverbrechen beteiligt, an solchen Abscheulichkeiten wie Gruppenvergewaltigung, permanenten Messertätigkeiten. Da nimmt ihr Anteil auch permanent zu. Sie machen da den Großteil von aus. Und das ist politisch so gewollt. Diese Banalität muss man in all ihrer Härte erst einmal erfassen. Dass das so gewollt ist, ist schwer verständlich. Es schließt sich zwingend die Frage an, warum ist das so gewollt? Welches Ziel verfolgt ein Land, eine Regierung mit so einer Politik? Auch das werden wir hier nicht klären. Wir können nur das Offensichtliche feststellen, dass es wohl so gewollt ist. Und da liegt dann auch die Antwort auf die Frage, um dies umzudrehen, braucht es Remigration. Da bin ich ganz bei Martin Sellner, der österreichische Autor und Aktivist, hat es vielfach in Büchern und Vorträgen beschrieben, wird natürlich dafür als rechtsradikal beschimpft, weil er das einfach nur naheliegende fordert, dass dieser Prozess schlicht umgekehrt wird. Und darin liegt auch die ganz einfache Erklärung, wie das stattzufinden hat, nämlich mitnichten durch irgendeine Form von Gewaltmaßnahme, schon gar nicht durch Kriegsführung in irgendwelchen Ländern, weder mit unseren Nachbarn noch mit irgendjemand anderem. Es ist auch überhaupt nicht erforderlich, denn die Logik diktiert, wenn wir bisher Menschen aktiv importieren, indem wir sie einerseits durch Schlepperei über das Mittelmeer regierungsfinanziert holen, das nennt sich dann Seenotrettung als Lügenbegriff, oder sie eben durch Werbung auf Instagram beispielsweise von Annalena Baerbock so betrieben und im Netz durch Werbung in diesen arabisch-muslimischen Ländern auffordern, zu uns zu kommen, ja, dann müssen wir einfach diese Dinge unterlassen und das umkehren. Keine Werbung zur Zuwanderung mehr schalten, sondern Werbung ist zu unterlassen. Auch keine Schlepperei mehr organisieren, sondern ja, den Grenzschutz verstärken und vor allem, und das ist der wichtigste Hebel, die inländische Förderung dieser islamistischen Pseudomigration endlich stoppen, keinerlei Finanzierung mehr betreiben, diesen Menschen auch die Sozialzahlungen, also die Zahlungen für Migranten vollständig einstellen, sie zum Verlassen des Landes auffordern und alle Wahrscheinlichkeit diktiert, dass die Einstellung der Finanzierung zu ganz freiwilligen Rückkehrbewegungen in gigantischem Ausmaß führen wird. Damit hätten wir diesen Strom umgekehrt und genau das muss das Ziel der Remigration sein.
Also Remigration statt Angriffskriege. Und eine letzte Frage, die ich noch anschließen möchte, weil ich es auf Social Media gesehen habe. Es hat jemand geschrieben, Trump hat seine Wahlversprechen ja jetzt gebrochen, keine Kriege mehr zu führen. Jetzt bleibt uns nur noch Putin. Ganz kurz abschließend, was hältst du von dieser flehenden Hoffnung auf Hilfe von außen und was ist deine Empfehlung?
Sie ist bezeichnend für eine sehr deutsche Haltung, auf den Erlöser zu warten, der von irgendwoher kommt. Ich sage immer wieder, der einzige Erlöser, wenn es ihn denn gibt, der wird uns nicht im Diesseits begegnen. Hier muss man sich schon selbst helfen. Und es ist ebenso wenig das Interesse von Wladimir Putin, deutsche Innenpolitik zu betreiben, wie es das Interesse von Donald Trump ist. Das haben wir offenkundig gelernt. Beide kann man weder oder nicht sinnvoll verteufeln oder vergöttern. Beide Extremmaßnahmen dieser Art zeugen ja nur vom Realitätsverlust, den viele deutsche Bürger in ihrer erlernten Unmündigkeit eingenommen haben oder den sie erlitten haben in den letzten Jahren. Da wird die eine Seite, und es gibt ja auch die Putin-Verehrer in Deutschland oder die Trump-Verehrer immer noch, da wechseln die Lager zum Teil. Man hat ja das Gefühl, als jemand, der üblicherweise als Extremist, Rechtsradikaler oder Trumpist oder Putinist beschimpft wird, ich weiß nicht, wo ihr gerade steht, ich habe bei mir den Überblick verloren. Ich bin ja auch, manchmal bin ich Zionist, manchmal bin ich Israel-Hasser und gar Antisemit, manchmal Trump-Liebhaber, dann wiederum eine Putin-Hure und all diese Begriffe kennst du. Ich plädiere dafür, schlichtweg eine realistische geopolitische Haltung einzunehmen, sich zu überlegen, welches Interesse haben diese Staatsführer anderer Länder wohl. Und wenn wir von dort aus argumentieren, ja, dann fürchte ich, fällt die Rettung aus, sowohl aus dem Osten als auch aus dem Westen. Es bleibt an uns als Völker oder als Länder, an Österreich und an Deutschland, dass wir unsere Interessen selbst vertreten und idealerweise mit unseren Nachbarn, wie im Falle Österreich, eng zusammenarbeiten, um die Gemeinsamkeiten daran zu finden. Auf der Ebene der Europäischen Union ist das gescheitert. Die vertritt nicht die Interessen der Bürger dieser Länder. Also weg mit der Europäischen Union, her mit der nationalen Souveränität, sowohl für Österreich als auch für Deutschland. Und dann konsequentes Verfolgen dieser souveränen Interessen, und zwar in einer friedlichen und konstruktiven Art und Weise. Dann haben wir mehr Migration und dann haben wir auch sicherlich ein Ausgleichsbestreben, sowohl mit Russland als auch den USA.
Ich denke, das ist pointiert zusammengefasst, weder Washington noch Moskau, sondern endlich her mit der deutschen Souveränität. Danke, Paul Brandenburg, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, beim nächsten Mal werden wir wieder etwas besprechen. Danke für diese pointierten Ausführungen.
Herzlichen Dank.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf ein Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Und jetzt bei mir im Studio Elsa Mittmannsgruber, meine Mitstreiterin und Auf1-Kollegin. Elsa, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir wollen heute über den Irankrieg passend zu dieser Sondersendung sprechen. Und viele Medien und Influencer haben ja diesen Krieg geradezu abgefeiert, haben sogar sich zu den Aussagen verstiegen, Krieg ist geil. Du hast dich ganz klar positioniert und hast gesagt, du kannst nicht nachvollziehen, wie jemand Krieg gut finden kann. Was sind denn deine persönlichen Gründe für diese klare Haltung?
Ich kann zuallererst mal nicht nachvollziehen, wie man überhaupt Mord oder Tod oder Leid, Zerstörung gut finden kann. Also meiner Meinung nach hat das nie, auch wenn es immer wieder vorgegeben wird, die edelsten Motive, die werden natürlich immer vorgerückt für etwas Negatives, dass es das Volk auch als positiv annimmt. Aber ich kann, wie gesagt, also diesen Zugang nicht verstehen, dass man so etwas abfeiert. Und das sind auch wirklich Leute, die haben Krieg selbst nie erlebt. Ja, es ist immer einfach, wenn man ein bisschen Hollywood-Film schaut und da ist halt der Kriegsheld und die Jungfrau, die man am Schluss kriegt. Das klingt alles ganz nett und nicht so tragisch, nicht so dramatisch. Aber denen ist einfach nicht klar, was Krieg bedeutet. Und es ist ja immer das Argument, ich habe ja gesagt, aus Bomben können nicht Frieden und Freiheit wachsen. Diese Leute meinen, das geht schon. Aber das kann man völlig widerlegen, denn es sagen ja viele, seit den Weltkriegen haben wir ja den ewigen Frieden und es ist doch alles so schön. Also Rechnungen zeigen, und das ist wirklich nur sehr gelinde und grob gerechnet, bis zu 30 Millionen Kriegsopfer seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit. Jetzt frage ich mich, was ist daran Frieden? 30 Millionen Menschen sind noch nicht mal die Folgen des Krieges drin, also Hunger und so weiter. Und Zerstörung, die nachher gekommen ist, ist da gar nicht mit eingerechnet, sind nur Kriegsopfer. Und da sprechen wir von Frieden, das frage ich mich schon. Und das Zweite ist, Frieden immer um welchen Preis? Frieden ist auch untrennbar mit Freiheit verbunden. Ich frage mich jetzt, kann sich auch jeder für sich fragen, haben wir heute Frieden und Freiheit? Würde man das wirklich so definieren? Kann man da sagen, wirklich die Kriege und vielleicht alle seit dem Zweiten Weltkrieg, wie auch immer das manche argumentieren, haben Frieden und Freiheit gebracht? Ich weiß nicht. Wie gesagt, es ist immer die Frage nach dem Preis. Der Vogel im goldenen Käfig hat auch Frieden, aber ja, zu welchem Preis?
Eben keine Freiheit. Gehen wir kurz an eines aktuellen Beispiels rein. Annabelle Schunke, eine sogenannte Influencerin, Instagram-Posterin, sie schrieb, Krieg ist wie Porno. Und sie hat erst dieser Tage nachgelegt, ich möchte das zitieren, die USA und Israel müssen jetzt konsequent bleiben. Entweder man räumt die alle ab oder im Iran geht's genauso weiter wie bisher. Das wäre dramatisch für die Bevölkerung. Jetzt preist sie natürlich überhaupt nicht ein, dass die USA seit Jahrzehnten im Iran sich eingemischt haben und deswegen der Iran keine souveräne Entwicklung nehmen konnte, aber alle abräumen. Im Führungsgremium der Mullahs befinden sich 200 bis 300 Führer, die alle bereit sind, in den Tod zu gehen, die auf den Todeslisten der Amerikaner stehen. Darüber hinaus haben hunderttausende Menschen den Tod Khameneis betrauert und jetzt die Nachfolger, sein Sohn wurde ja der neue Obermullah, haben sie wieder begrüßt und hunderttausende waren in Teheran und anderen Städten auf der Straße. Bedeutet dieses alle abräumen nicht in Wahrheit ein Wunsch nach Massenmord, denn man müsse ja die eigentlich alle abräumen. Ist es für dich erstrebenswert, andere Länder die eigenen Ideen von Politik und Religion aufzuzwingen?
Also zuerst einmal, Krieg als Porno zu sehen, ist eine Geisteskrankheit. Da können wir nichts schönreden, es ist einfach nur gestört. Ja? Und natürlich ist es ein Wunsch nach Massenmord, wenn man alle töten möchte, die nicht den eigenen Werten entsprechen, denn darum geht es ja. Jeder, der sich jetzt bekennt und Solidarität mit dem eigenen Volk zeigt, selbst wenn er vorher Regimegegner war, wird er wahrscheinlich sich jetzt radikalisieren und wird sagen, aber jetzt bin ich gegen die Amerikaner, gegen die westlichen Werte, was auch immer. Er wird sich mit dem eigenen Volk solidarisieren und radikalisieren. Das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Und zu der anderen Frage, ob das okay ist, dass man anderen seine Werte aufdrückt, gewaltvoll. Ich finde, das ist dann auch immer von diesen Leuten auch so eine Doppelmoral. Weil es ist ja, sie verurteilen die Islamisten, die uns ihre Werte gewaltvoll aufdrücken wollen, uns dafür töten wollen, was auch immer alles. Aber umgekehrt ist es okay. Und da frage ich mich doch auch immer, welche Werte sollen die denn dann annehmen? Mit welchen westlichen, glorreichen Werten können wir ihnen entgegnen, die dann es wert sind, dass wir sie dementsprechend belehren? Ja, ich sage nur Stichwort Epstein. Also die Kinderfresser, Fresser kommen und sagen, dann nehmt unsere Werte an, die sind viel besser. Mhm. Also das ist einfach immer, das sind so viele Dinge, die da mitspielen. Das ist auch dieser missionarische Gedanke, immer diese Arroganz zu sagen, wir sagen euch, wie es besser geht. Und dahinter, und das kennen wir schon die ganze Geschichte lang, steht immer Macht- und Profitgier. Es wird immer wieder ein edles Motiv, die Glaubenskriege oder eben die Urvölker, die Barbaren, denen man das Barbarentum austreiben muss, wird dann immer vorgeschoben und dann mit Gewalt drüber gefahren. Aus dem kann nichts Gutes entstehen. Wir haben scheinbar aus der Geschichte nicht gelernt. Wir haben aus der Gegenwart nicht gelernt. Wie gesagt, bei den Islamisten ist es nicht okay, bei uns ist es schon okay. Ja, Doppelmoral.
Doppelmoral und ein Thema, das natürlich absolut geeignet ist, die Gesellschaft zu spalten. Jetzt bist du Soziologin und hast dir das sicher schon genauer angesehen, denn die Gesellschaft und auch die Freiheitsbewegung, sie wird gespalten durch dieses Thema. Ist das ein wichtiger Nebeneffekt oder kann man eigentlich sagen, es ist eine notwendige Klärung oder sollten wir, können wir etwas dagegen tun? Wie siehst du das?
Ja, alles zusammen. Also es ist auf jeden Fall ein Spaltungsthema, aber ich würde sagen, alle großen Themen, die kommen, haben immer das Potenzial zu spalten. Es ist immer nur die Frage, wie man damit umgeht. Natürlich sollen wir gespalten werden, das ist ein altes Herrschaftsprinzip, Teile und Herrsche, wir kennen es sehr gut, wir haben es jetzt schon oft erlebt, Corona war sicher eines der größten Dinge diesbezüglich, da reicht die Spaltung bis heute, aber wie man jetzt eben erkennt und wie man auch viel hört, Leute, die sich in Corona zusammengefunden haben, um eben für Frieden und Freiheit oder zumindest Freiheit zu kämpfen, zerstreiten sich jetzt beim Thema Iran und trennen sich die Wege. Und da, ja, das beklagen viele und sagen, wir werden wieder gespalten, aber eben das ist genau das, was du jetzt gemeint hast mit, kann man das nicht auch ein bisschen anders betrachten, dass es eine Klärung bringt. Ich würde auch sagen, das ist das Positive daran, ja. Es zeigt einfach, wer ist bedingungslos wirklich für Frieden und Freiheit. Und das sind auch zwei Dinge, die untrennbar miteinander verbunden sind. Mhm. Und von dem her kann man auch immer wieder sagen, diese Spaltungsthemen sind auch gewisse Schlüsselthemen. Sie bringen einfach Klarheit einerseits, weil sie ja immer wieder Dinge an die Machtstrukturen und Dinge, hintergründige Dinge an den Vordergrund spülen. Es zeigt ja, jedes Schlüsselthema oder jedes Spaltungsthema, das auftaucht, thematisiert ja etwas, bringt etwas zum Vorschein. Und es wird auch vieles, was bisher totgeschwiegen wurde, plötzlich besprochen. Also das ist ja etwas Klärendes, ist ja etwas Gutes, dass man plötzlich Dinge ausspricht, die man sich vielleicht bisher nicht getraut hat. Aber jedes solche Themen führt dazu. Und wie gesagt, es führt dann auch eben in Gruppen, Netzwerke, die sich vielleicht vorhin gebildet haben, zu einer Klärung. Und da kann man, und ich finde das aber gut, weil dann weiß man, wer ist wirklich eben bereit, bedingungslos für Frieden und Freiheit einzustehen, mit wem kann ich wirklich diesen Kampf weiterführen. Und es ist besser früher als später, dass sich diese Diskrepanzen zeigen, würde ich sagen.
Jetzt haben wir beim Alternativ-F ja ganz entscheidende Pflöcke eingeschlagen. Du hast im letzten Jahr eine Friedenspetition gestartet, wo zehntausende Menschen online unterschrieben haben bis zum heutigen Tag. Wir blenden das vielleicht bei der Gelegenheit noch einmal die Domain ein. Ich habe erst heute früh reingesehen, da haben wieder Leute unterschrieben. Du hast diese Petition ins EU-Parlament gebracht und beim Alternativ-F in Prag haben alle eine Prager Deklaration unterschrieben, wo ganz klar zum Ausdruck kommt, Frieden ist nicht verhandelbar, Nein zum Krieg, bedingungslos. Und manche Leute setzen sich jetzt einfach darüber hinweg, ich will nicht sagen von den Unterzeichnern, aber in dieser sehr weit gefassten Blase der Aufgewachten, der Freiheitsbewegung, der Patrioten, gibt es eben einige, die sagen, nein, 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 wenn es gegen den Iran-Krieg, gegen den Iran-Krieg führen gilt, dann ist das ein guter Krieg. Du sagst aber, das ist eine Trennlinie.
Also das haben wir auch beim Alternativ-WEF wirklich klargestellt. Wir haben in, ich weiß nicht wie viele Sprachen, dass die Frau Dr. Bahner vorgelesen hat, nein zum Krieg, alles für den Frieden. Und das ist einfach klar. Das ist unser Statement gewesen und dafür und da haben diese Leute, die da waren, alle unterschrieben. Da kann man jetzt nicht sagen, nein, aber dieser Krieg ist okay. Also das Statement war klar. Auch meine Meinung ist klar. Nein zum Krieg. Ich habe eben diese Petition initiiert. Es haben über 60.000, ich weiß, ich habe aktuell nicht reingesehen, vielleicht sind wir schon bei über 70.000 Menschen unterschrieben, die klar sagen, nein zum Krieg. Und das ist nicht verhandelbar. Da kann man nicht herum argumentieren, dass dieser Krieg vielleicht okay ist und der andere nicht. Das geht nicht.
Anwendung von Gewalt, kein Mittel der Politik. Danke, Elsa, für deine Zeit.
Vielen Dank.
Ja, Paul Brandenburg und Elsa Mittmannsgruber, ein ganz klares und unmissverständliches Nein zum Krieg und Nein zur Kriegssätze. Jetzt wollen wir noch einmal die Hintergründe zu diesem Iran-Krieg ansehen. Wir kommen jetzt zum Bereich Geopolitik. Und da ist natürlich wunderbar geeignet Kevan Sufi Siyavash, den wir jetzt zuschalten. Ja, und an der Stelle wollen wir uns ein bisschen die geopolitischen und historischen Hintergründe zu diesem Iran-Krieg näher ansehen. Wir haben bei Auf 1 sehr umfangreich immer wieder darüber berichtet, aber wer wäre besser berufen als Kevan Sufi Siyavash, der tatsächlich seit über 10 Jahren versucht, über dieses Dilemma Iran aufzuklären. Kevan, danke, dass du dir Zeit nimmst, du bist jetzt zugeschalten.
Danke, schönen Gruß nach Österreich, ich hoffe, das Wetter stimmt.
Das Wetter stimmt, es ist Frühling und deswegen beschäftigen sich ja viele Leute ungern mit diesem unangenehmen Krieg, der ganz viele tausende Kilometer weit weg ist, der aber, und das dämmert jetzt vielen, auch Auswirkungen, tatsächlich harte Auswirkungen auf Europa haben wird. Kevan, seit vielen Jahren klärst du ja über diesen Konflikt im Iran auf, zeigst, welche Rolle die USA, die Briten und andere Kräfte dort gespielt haben. Ist dieser Krieg jetzt aus deiner Sicht der vorläufige Höhepunkt einer dramatischen Geschichte im Iran?
Das ist eine Frage, die wird entsprechend beantwortet, wie man fragt. Aber vielleicht, um es mal narrativtechnisch einzuordnen, das kann ich, ich versuche langsam zu sprechen, dann brauche ich nur 10 Minuten runterzubrechen. Also den Krieg, den wir hier sehen, der ist überhaupt nicht neu. Es ist auch nicht so, dass das die ewigen Zankhähne wären, sondern es gibt da eine Obsession bei einem Netanyahu, den man bei euch im Hintergrund sehen kann, der seit 40 Jahren davon spricht, dass der Iran innerhalb der nächsten 10 Minuten eine Atombombe hat. Wir kennen ja das Bild in den United Nations, immer diese Zeichnung, und der Iran ist kurz davor, eine Atombombe zu haben. Ich kann das nicht beurteilen, nur so viel, als der Iran dabei war, Urananlagen zu betreiben und auch anzureichern, hat man sich ja damals unter Barack Obama darauf geeinigt, dass das keine gute Idee ist, wenn im Nahen Osten Atombomben verbreitet werden. Das teile ich übrigens. Ne? Atombomben sind ja keine gute Idee. Also wenn da jetzt mehr Atombomben wären, nicht gut. Also hat man einen Deal mit denen gehabt, nach dem Motto, wir begutachten eure Anlagen, ihr dürft Urananlagen betreiben, weil ihr radioaktive Isotope benutzt für medizinische Zwecke, alles darüber hinaus nicht. Und die die internationale Atomenergiebehörde hat diese Anlagen auch immer inspiziert. Die rufen da ja nicht vorher an, die kommen rum, gucken sie das an. Da war nichts nachweisbar. Und dieser Deal wurde ja von Donald Trump gekündigt. Er sagte, ein schlechter Deal. Also war ja nicht nur Amerika dran beteiligt, sondern auch europäische Staaten waren beteiligt, Deutschland auch, ja. Ich meine, die Iraner haben ihre ersten Atomanlagen von Siemens bekommen. So, das heißt, warum wollte man das eigentlich nicht? Man wollte das nicht, weil es geht nicht darum, dass der Iran keine, dass er atomar bewaffnet werden könnte oder seine Raketenprogramme merkwürdig sind, sondern es geht darum, den Iran als Regionalmacht dahingehend auszuschalten, dass er einem ganz großen Ziel im Wege steht, und das verfolgt Netanyahu als letzter Vertreter aktuell. Sie wollen einfach ein Groß-Israel. Das haben sie auch schon ganz offen gesagt neulich. Ja, der amerikanische Botschafter in Israel gegenüber Tucker Carlson hat es ganz offen gesagt. Groß-Israel reicht eben vom Nil bis zum Euphrat und covert sehr viele Länder. Und der Iran würde da auf gar keinen Fall mitmachen. Auch wenn er keine Atombomben hätte, würde er mit seiner Armee dem entgegenstehen. Und um das nicht offen auszusprechen, dieses biblische Ziel nach Genesis, weil es ja auch eine religiöse Besessenheit, um das nicht aussprechen zu müssen, muss man den Iran in irgendeiner Weise dämonisieren. Und jeder amerikanische Präsident, der da nicht mitgeht, der war wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Epstein, dass du den erpressen kannst. Weil diese Politik, das sehen wir auch in Amerika, schadet ja vor allem den Vereinigten Staaten. Das kostet ja Amerika unglaublich viel Geld, weil Amerika hat ja bereits einen verbündeten Partner, wenn es um Öl geht, das ist Saudi-Arabien. Ja, und es hat noch nicht mal jemand gesagt, Israel ist so groß wie New Jersey, hat die Hälfte des BIPs, kostet unglaublich viel Geld, aber was haben die Amerikaner eigentlich davon? Und das ist eben, dass diese Israel-Lobby unglaublich stark ist, auch mit diesen Evangelikalen, und das als einen religiösen Krieg auch überhöht, nach dem Motto, wenn wir Groß-Israel haben, dann wird der Tempel abgerissen, dann kommt kommt unser Messias. Das spielt alles dort mit hinein. Und die Falken nutzen eben auch das. Aber der Iran ist seit 200 Jahren ein Land, was kein Land angegriffen hat, aber was oft koloniales Opfer war. Ich möchte daran erinnern, wenn man immer sagt, Iran ist keine Demokratie. Das ist richtig, ist keine Demokratie, war aber mal eine Demokratie. 1951 ist dort Mossadegh gewählt worden von der Bevölkerung. Und der wurde eben von den Eliten aus dem Westen weggeputscht. Das war damals MI6 und CIA, weil er hat das Öl verstaatlicht. Also gesagt dazu, die Einnahmen des Öls, die sollten den Iranern zugutekommen. Und dann musste er eben weg. Das ist genau wie mit Gaddafi, da musste er weg. Dann haben die Briten kolonial zugeschlagen und gesagt, nein, das ist eine British Iranian Oil Company und 90% der Einnahmen sollen in den Westen fließen. Dafür bekommt ihr jetzt den Schah von Persien, das war so der Sonnenkönig. Und wenn man die Bilder sieht, damals von Teheran, das waren blühende Landschaften, toll, allerdings nur für eine Oberschicht. Das wird immer vergessen. Die durften, konnten da leben, die Made im Speck und der Rest musste sehen, wo er bleibt. Und dann hat man eben bewusst jede Art von Opposition ermordet, vertrieben, so dass am Ende nur noch irgendwelche religiösen Führer blieben und auf die hat später ein Khomeini aufgesetzt. Das heißt, das Problem, was wir heute in Iran haben, mit einer fundamentalistischen Regierung, die bis an die Zähne bewaffnet ist, das haben wir selber geschaffen. Ich fasse das zusammen. Der Westen hat die Demokratie abgeschafft, hat dann den Schah von Persien eingesetzt, einen Diktator, der dann durch einen geistigen Führer ersetzt wurde. Der Westen hat die ersten Atomanlagen gebracht, das waren Deutschen, später Russen. Und ganz interessant, während der Zeit des Schahs gab es ein Land, was der Hauptverbündete war des Iran, und das ist Israel, auch wenn das heute sehr merkwürdig klingt. Sie hatten gemeinsame Raketenprogramme. Das heißt, die aktuellen Raketen sind eine Weiterentwicklung israelischer Raketen, die man an Iran verkauft hat. Es gab gemeinsame Trainings von iranischen Special Forces in der Wüste Negev. Das heißt, das, was heute die iranischen Garden können, hat man ihnen in Spezialkommandos in Israel beigebracht. Und dass die Mullahs heute da sind, hat man selbst zu verantworten, weil man ja alles dafür getan hat, dass Demokratie nicht funktioniert. Und am Ende des Tages geht es natürlich um Öl, genau wie in Venezuela. Die Amerikaner haben mit der totalen Verschuldung nur ein Problem. Wenn immer mehr Menschen Erdöl gegen Nicht-Dollar verkaufen, muss man dafür sorgen, dass die größten Erdölreserven von einem selbst kontrolliert werden. Saudi-Arabien kontrolliert man, Venezuela kontrolliert man. Und wenn man jetzt auch noch den Iran kontrollieren würde, hat man vor allem die Möglichkeit, dass die Chinesen dieses Öl nicht bekommen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Und da spielt man immer auch die israelische Karte. Da weiß man nicht so ganz genau, wer arbeitet eigentlich mit wem. Also wer kontrolliert das Imperium? Ich habe das Gefühl, die zionistische Lobby kontrolliert Amerika mit vielen kleinen Assets und nicht umgedreht. Und es fällt auch immer mehr Amerikanern auf, die sich die Frage stellen, was machen wir hier eigentlich? Das ist der Abriss. Nur dass unsere Medien dahingehend unglaublich lügen, dass sie das, was im Moment passiert ist, ja nicht als das benennen, was es ist. Also da sehen wir es schon vom Wording. Wenn Putin die Ukraine überfällt, das hat er ja wirklich getan, dann würde er das begründen und sagen, ja, ihr seid mir auf die Pelle gerückt mit euren Atomraketen demnächst. Und dann heißt es, das ist ein Angriffskrieg, was es auch ist. Ja, er hat dazu kein UN-Mandat und kann man immer begründen. Wenn aber genau dasselbe Amerikaner-Israelis tun, einen Angriffskrieg mit der Begründung, die hätten Atomwaffen, dann ist es ein Präventivkrieg. Und da sehen wir eben, wie gearbeitet wird, das Narrativ wird bedient. Wenn zwei dasselbe tun, dann ist es, wenn wir das tun, verständlich, ist gut, Narrativ bedienen. Und wenn die anderen tun, ist das eben ein böser Aggressor. Und von daher glaube ich, dass wir uns in einem Swift-Time befinden, dass immer mehr Menschen das auch merken und dass dieser Krieg ja auch nicht so ausgeht, wie wir uns das im Westen ausgemalt haben. Sonst wäre der genauso schnell zu Ende, wie Donald Trump den Ukraine-Krieg beendet hat. Die Iraner haben sich viele Jahre darauf vorbereitet. Sie haben gewusst, dass sie natürlich dieser Streitmacht nicht entgegentreten können, wenn sie auf derselben Ebene kämpfen. Also kämpfen sie einen asymmetrischen Krieg. Sie haben ja sich auf Drohnen spezialisiert, die sie seit Jahren über Russland auch in der Ukraine einsetzen lassen. Und mit diesen vielen günstigen Drohnen überlasten sie die amerikanische Israel Abwehrsysteme, bis die ihre teure Munition verschossen haben. So eine Rakete kostet gerne $800.000 und davon produziert man 90 Stück im Jahr. Und wenn die alle sind, dann kommen deren Hyperschallraketen in den Einsatz. Und ich glaube, dann könnte es unangenehm werden. Man stelle sich vor, die treffen einen Flugzeugträger mit Mach 4, so, da geht so ein Ding unter. Oder aber sie treffen die Atomanlage in Dimona. Und ich glaube, deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir auch als Deutsche oder als Österreicher im Deutschland, hör zu, wir wollen das nicht haben. Wir sehen es ja schon an den Tankstellen. Aber im Ernstfall werden die Iraner die Straße von Hormuz in Brand setzen. Da lagern 10% der weltweiten Tankerflotten. Sie werden mit den Houthi das Rote Meer dicht machen. Und dann hat die ganze Welt plötzlich ein Problem, dass nämlich 70% Öl auf dem Markt fehlen. Daran kann keiner Interesse haben. Und da müssen wir mal ganz offen drüber sprechen, wer führt hier eigentlich welchen Krieg in welchem Namen? So. Und das sind einfach Verrückte, die sich eigentlich von ihrer Besessenheit nicht groß unterscheiden. Also die Besessenheit eines iranischen Mullahs und eines Netanyahu sind eigentlich so ähnlich. Ja, beide sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und in Amerika haben wir es mit mit einem Präsidenten zu tun, der mal groß angefangen hat, der aber ja auf allen Ebenen enttäuscht hat. Also der Ukraine-Krieg läuft, von wegen keine ausländischen Kriege anfangen, schon wieder einer, in dem er verwickelt ist. Und die Wirtschaftslage in den USA funktioniert deswegen ein bisschen, weil sehr viele Europäer abwandern, weil hier ja eine Pipeline weggesprengt wurde. Also von daher muss man sagen, wir leben in spannenden Zeiten und ich hoffe, dass sie sich beruhigen, weil das kann natürlich jederzeit zu einem Flächenbrand werden, an dem sich am Ende des Tages schon aus strategischen Gründen Russen und Chinesen beteiligen müssen, weil sie genau wissen, dass es am Ende darum geht, dass man die Ölversorgung kapert, mit denen diese beiden Wirtschaften arbeiten müssen. Da habe ich es jetzt mal kurz runtergerissen.
Du hast das Thema Verrückte angesprochen und jetzt findet man ja in unseren Medien jeden Tag zahlreiche Hinweise, dass die Iraner allesamt verrückt sind, dass die Israelis und gewisse Fundamentalisten auch in den USA verrückt sind. Ja, wir haben den einen Pastor beispielsweise gezeigt, ja, der davon spricht, dann kommt der Messias. Das ist ja verrückt für jemanden, der nicht auf diese Predigten hereinfällt. Sind jetzt die Iraner tatsächlich allesamt, kann man sagen, die Iraner, die sind alle verrückt, die sind alle fundamentalistisch. Du hast ja einen iranischen Vater. Hast du noch Familie im Iran? Hast du noch Kontakt? Warst du schon im Iran? Ist das so schlimm, wie man es bei uns darstellt?
Das kommt drauf an, also wohin man fährt. Das ist aber genau wie in Österreich. Ich glaube, dass die Österreicher sich in Wien Downtown stark unterscheiden, als wenn du in die Steiermark fährst. Ja. Ich glaube das, kann ich bestätigen. Also je mehr du raus bist aus den Städten, desto vernünftiger werden die Menschen. Und vielleicht mal nur zur Größenordnung. Der Iran ist größer als Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien zusammen. Wenn du den Iran als Land in die Vereinigten Staaten hineinsetzt, geht er genau zweimal rein. Das ist halb so groß wie die USA. Zu sagen, die sind so, ist totaler Quatsch. Genauso könntest du eben sagen, die Amerikaner sind so. Es ist viel zu vielfältig, das Volk. 51% haben wir einen iranischen Hintergrund, sprechen also Parsi. Und dann kommen sehr viele andere Gruppen dazu. Und es ist ein sehr aktives Land. Es gibt Wüsten, es gibt Meer, es gibt verschiedene Zeitzonen, es gibt Berge. Du kannst also nicht von den Iranern reden, nur so viel ist klar. Es ist ein Land mit einer Geschichte, die ist 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Und zu glauben, dass man das übernehmen könnte, überrennen könnte und den Iraner ansprechen könnte, ist Quatsch. Aber es gibt natürlich, wie auch in anderen Ländern, Menschen, die staatsgläubig sind, die alles glauben, was die Regierung sagt. Und es gibt sehr viele Leute, die mit der Regierung Probleme haben. Aber immer wenn du ein Land angreifst, ist es so, dass die Bevölkerung sich oft hinter die Regierung stellt, nach dem Motto, die finden wir zwar nicht gut, aber die Hilfe, die uns von außen angeboten wird, da haben wir unsere Erfahrung ja gemacht. Das war der Schah von Persien, das wollen wir eben auch nicht. Und ich denke mal, die Iraner selber müssen aus sich selbst heraus versuchen, das Land zu befreien. Aber da, wo es im Moment ist, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir als Kolonialisten angefangen haben, die natürlichen Strukturen zu zerschlagen. Wir haben das ja gemacht. Und ich gehe einfach davon aus, wenn die Amerikaner merken, dass sie die Mullahs nicht beseitigen können, weil die sind extrem stabil vernetzt in der Bevölkerung, dann leben sie mit der nächsten Mullah-Regierung. Es geht nur darum, dass man sagt, verkauft uns das Öl. Mhm. Und da redet man auch jetzt nicht mehr von Regime Change. Ich kann den Iranern nur die Daumen drücken, nicht auf diese Tricks reinzufallen, sondern die Veränderung im Land selbst voranzutreiben. Das ist ein verdammt zäher Prozess. Kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der DDR. Die haben 40 Jahre gebraucht, bis sie gemerkt haben, dass sie auf dem falschen Kurs sind. Und diese Wege, die Befreiung, die müssen Länder aus sich selbst heraus wählen. Es ist noch nie gelungen, dass man ein Land in die Demokratie hineinbombt. Das funktioniert nicht. Das geht nur, wenn man das Land im Anschluss besetzt. Ob das allerdings am Ende eine Demokratie ist, wage ich zu bezweifeln. Das ist dann so ähnlich wie eine deutsche Demokratie. Man kann den Deutschen ja die Gaspipeline unter dem Arsch wegsprengen und die gucken auf den Boden wie Vasallen und gucken nicht den an, der es gemacht hat. Ob das dann die große Freiheit ist, das weiß ich nicht. Im Übrigen möchte ich sagen, der Westen generell sollte sich aus dem Orient mal heraushalten. Das kann natürlich nicht, weil es eine riesige Tankstelle ist. Und wir haben eine koloniale Brille immer auf, genau wie auf Afrika. Wir müssen kommen, um die zu helfen. Mhm. Am Ende des Tages wollen wir nur Bodenschätze. Deswegen, ich rate jedem, wenn er über ein Land spricht, das Land mal zu bereisen. Da gibt es ja immer eine Warnung, zu bereisen und festzustellen, es ist vollkommen anders, als es in der Tagesschau oder in einem anderen Nachrichtenmagazin beschrieben wurde. Das sehen wir aber nicht nur im Iran, das sehen wir über die Türkei, wir sehen das eben, wir würden es auch über Israel sehen, wir sehen es auch über Österreich. Das, was die Medien über das Land erzählen, wie die so sind, das stimmt einfach nicht. Und deswegen aufhören zu sagen, die sind so. Eins ist sicher, die Regierungen sind sich oben in der Kaste alle ein bisschen ähnlich, sie sind ziemlich weit weg von der Bevölkerung.
Jetzt hast du Venezuela angesprochen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen, dass diese Entführung in Venezuela, dass das tatsächlich jetzt ein neues Zeitalter eingeläutet hat. Wir sehen es im Iran auch. Trump macht, was er will. Die Clique, die rund um Trump installiert ist, macht, was sie will. Das sind ganz klare imperiale Anzeichen wieder. Da gibt es nichts mehr zu deuten. Vermutlich ist Kuba als nächstes dran. Lindsey Graham hat das ja schon wärmstens empfohlen, der ja Trump jetzt auch in den Iran gehetzt hat. Glaubst du, dass wir weitere Kriege der USA unter Trump erleben werden? Ist Trump womöglich am Ende schlimmer als George Bush oder ein anderer Präsident? Und könnte es da auch vielleicht eine Gegenentwicklung weltweit geben, dass die Leute jetzt sagen, jetzt reicht's, jetzt haben sie den Bogen überspannt, wir haben Jahrzehnte zugesehen, wie diese Kriege im Namen von Demokratie und Freiheit und Befreiung geführt worden, es reicht und es gibt eine starke Gegenbewegung global? Wie beurteilst du das?
Es gibt auf jeden Fall eine Gegenbewegung und ich glaube, dass das Imperium seinen Zenit überschritten hat, kann man schon daran erkennen, dass sie es nicht verhindert haben, dass die BRICS-Staaten entstanden sind überhaupt. Und wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in den BRICS-Staaten sind, also welche Gruppe, wie groß diese Gruppe ist, das sind ja Milliarden, die kriegst du nicht mehr vom Teller, aber ein Imperium versucht natürlich immer, das nicht wahrhaben zu wollen. Und dieses Imperium hat zum ersten Mal ein Problem, dass es sich nicht durch Überdehnung zerstört, sondern jahrelange Fehlfokussierung auf Russland. Weil während sie sich auf die Russen kapriziert haben, ja, sind ja im Hintergrund die asiatischen Staaten, vor allem China, nach oben gegangen und die kriegst du ja nicht mehr vom Teller. Und das dämmert immer mehr Menschen, die einfach auch bis an die Zähne bewaffnet sind. Du kannst die ja militärisch nicht mehr besiegen. Du kannst auch keine Bodentruppen schicken, das kannst du vergessen. Und jetzt wird die Welt insofern neu aufgeteilt, dass die Amerikaner dann noch versuchen, mit dem Faustrecht sich die Bodenschätze zu holen, die andere brauchen, um einen schnellen Aufstieg zu bekommen und dann die amerikanische Seite kassieren. Da gehört eben auch Grönland dazu und Feuer, das nehmen sie eben so. Das ist eigentlich wie früher. Das war übrigens immer schon so, nur jetzt wird das ganz offen ausgesprochen. Also, was hat man immer schon gedacht, diese ganzen Gesetze, Demokratie in United Nations und Charta, das war für die anderen. Man selbst hat sich da noch nicht dran gehalten. Und das ist jetzt offensichtlich, aber ich sehe, dass es ja eine unglaublich starke taktische Bewegung gibt, weil man muss sich ja die Frage stellen, warum dem Scharmützel im Iran, warum den Chinesen und Russen dem eigentlich zusehen, machen die eigentlich was? Die sind natürlich in Kontakt und die sehen jetzt, wie sich die Amerikaner verausgaben, wie sie ihre Munitionslager leerräumen und dann wird man eingreifen. Aber sobald Bodentruppen kämen, sobald sie irgendwelche Kurden mobilisieren würden, bekämen sie noch Druck mit Erdogan, der wird sich dann um die Kurden kümmern. Also sobald es Stress gäbe, also die Tankstelle besetzt werden würde, würden Russen und Chinesen definitiv dort helfen. Es gibt übrigens auch mobile atomare Abschussrampen, also man braucht gar keine eigenen, man kann die einfach rüberfahren. Das wird nicht eingenommen werden und wir werden sehen, dass dieser große amerikanische Traum an Todrüstung und totale Überschuldung pulverisiert. Und dieser Gesichtsverlust, den wir hier jetzt gerade erleben, den will natürlich kein amerikanischer Präsident wahrhaben, aber die ganzen amerikanischen Präsidenten sind natürlich Marionetten. Und ich möchte mal auf jemand anderes verweisen, weil diese Tendenzen sind überall, davon hören wir nichts. Wenn man sich erinnert, ein Land wie Burkina Faso, früher Obervolta genannt, das hatte ja mal einen sehr eleganten Führer, nämlich Thomas Sankara, der das Land aus der Abhängigkeit der Franzosen herausgeführt hat. Und die haben einen sehr charmanten, etwas über 30-jährigen neuen Ibrahim Traoré. Und wenn man überlegt, wie der, was der gerade in Afrika macht, dass der in die Unabhängigkeit führt, dass der die Franzosen rausgeschmissen hat. Wir erleben das im Moment überall aus den Ländern heraus und es hat natürlich mit diesem hier zu tun. Die Menschen können heute auf der ganzen Welt erkennen, wo der Reichtum aus ihrem Land eigentlich landet, weil Afrika ist auch ein sehr reiches Land, aber da sehen wir immer nur Menschen, junge Kinder mit Fliegen in den Augen, die haben nichts zu beißen, während sie eigentlich das Koltan, das Gold, die Diamanten exportieren. Und diese Menschen haben ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, haben die Bildung heute digital, sagen, einen Blick mal, wer seid ihr denn? Ihr seid Kolonialisten, das ist vollkommen erkennbar und treten uns mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein entgegen. Und das ist eine Welt, die wir gerade sehen, die erheben sich anders, von sich aus dezentral organisiert. Und wir sehen jetzt auf dieser Seite, dass das alles zusammenbricht. Und deswegen, weil wir oft über Probleme reden, ich kann auch Lösungen anbieten. Wir sollten anfangen, zumindest im deutschsprachigen Raum, wir verstehen uns, eine Souveränität zu entwickeln, uns die Frage stellen, wer sind unsere Freunde, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir? Wir brauchen günstige Energie, die kaufen wir von denen, die sie anbieten und nicht, die man uns erlaubt. Und wir haben eine Ingenieursleistung, die sollten wir rausbringen, weil sonst machen das die Chinesen. Und wir wollen in unserer Region Frieden haben. Wir machen das jetzt einfach. Und alle, die uns mit so einem Klammergriff Zwangsverein sagen, ihr dürft das nicht, da steigen wir aus. Wir steigen aus der NATO aus, wir steigen aus der WHO aus, wir steigen aus der EU aus. Wir kündigen einfach, so wie die Amerikaner auch alles kündigen. Und wenn diese ganzen Gesetze ja nicht mehr gelten, dann gelten sie auch nicht mehr für uns. Wir zeigen ihnen jetzt gelinde gesagt einmal den Mittelfinger und jetzt macht jeder seins. Das würde ich empfehlen. Ein ganz gesundes Bewusstsein. Schönen Dank, großer Bruder, ich habe keinen Bock mehr, weil du bist ein Schulhofschläger. Und es ist für jeden jetzt auch eindeutig erkennbar.
Kevan, wunderbar zusammengefasst. Ich danke dir an dieser Stelle. Die Welt erhebt sich gegen den Schulhofschläger, gegen die US-Fremdherrschaft und auch konkrete Anregungen, was das für Deutschland und Europa bedeuten könnte. Ein Weg Richtung Souveränität. Was machen hier noch immer die Militärbasen von wo aus Drohnen gesteuert werden? Warum müssen das die deutschen Steuerzahler bezahlen? Warum müssen sie es erdulden? Warum muss man einen BlackRock-März erdulden und so weiter? Ich glaube, viele Denkaufgaben für die Zuschauer. Wir werden an geeigneter Stelle wieder fortsetzen. Danke, Kevan, für deine Zeit.
Danke auch. Vielleicht noch als letzter Satz. Wenn man sich nur mit diesen Medien beschäftigt, die einem den Teufel an die Wand malen, dann kommt man schlecht drauf. Ganz wichtig ist, das sieht die Österreicher sehr gut, lacht sie aus mit einem gesunden Schmäh und sagen, was für schlechte Darsteller. Das Leben ist schön, sich an allen Dudler aufmachen, sagen, diesen Quatsch, Popcorn holen, sich diesen Quatsch nicht mehr anhören, auch nicht mehr anschließen, sagen, komm, wir machen das jetzt selber. Und womit sie überhaupt nicht umgehen können, ist mit Humor und mit über sie lachen. Lachen wir sie aus und fangen wir an, eine andere Welt zu bauen, weil die, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind, die haben doch eins bewiesen, sie können es nicht. Aber das ist doch jetzt klar, oder?
Danke an dieser Stelle. Gutes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und nach Kevan Suvisirwasch wollen wir jetzt mit Jürgen Elsässer, dem Chefredakteur des Kompakt-Magazins, sprechen. Ich war froh, als ich am Samstag vor 1,5 Wochen gesehen habe, als wir die Live-Berichterstattung zum Iran über unseren Telegram-Kanal und unsere sozialen Medien und unsere Webseite gemacht haben, dass auch Kompakt sofort schnell reagiert hatte und diesen Krieg als das verurteilt und identifiziert hat, was es ist, nämlich ein völkerrechtswidriger, illegaler Angriffskrieg von Israel und den USA gegen den Iran. Und Jürgen Elsässer hat klar Stellung bezogen, klar Position bezogen und jetzt spreche ich mit ihm darüber.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Und jetzt bei mir Chefredakteur des Kompaktmagazins Jürgen Elsässer. Hallo Jürgen, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Grüß dich, Stefan.
Ich habe gerade mit Kevan Suvisirwasch gesprochen. Er hat nur am Rande die Problematik mit China angesprochen. Und tatsächlich ist es ja so, dass China, ist jetzt bekannt geworden, die gesamte Kriegsführung im Iran aufzeichnet, in Echtzeit live mitverfolgt und sich ansieht, wie betanken die USA ihre Kriegsschiffe, wie verhalten sich die Flugzeuge, wie werfen sie die Bomben ab und so weiter. Siehst du tatsächlich, wenn dieser Krieg weitergehen sollte, das Szenario aufdämmern, was ja viele Analysten seit Jahren sagen, dass sich im Iran womöglich ein dritter Weltkrieg entzünden könnte, in den China letzten Endes dann eingreifen wird. Siehst du diese Gefahr?
Naja, China ist unmittelbar betroffen, denn Iran liefert, ich glaube, 80% seines Öls an China und vorher schon Venezuela war ja auch ein Lieferant an China, was Öl angeht. Das heißt, über diese Schläge gegen Venezuela oder jetzt gegen den Iran gehen die USA schon gegen Peking vor. Die Gefahr für China ist nicht unmittelbar, denn sie können Ersatzlieferungen aus Russland bekommen. Aber dennoch sind es im Grunde schon die Vorstufen des Dritten Weltkrieges. Und die Amerikaner sagen ja ganz eindeutig, die Trump-Administration ganz eindeutig, China ist sozusagen der Endgegner. Die Widersprüche zu Russland wurden abgeschwächt. Das ist ein Unterschied zur Biden-Administration. Da war Russland der Hauptgegner und man hat mit China noch einigermaßen zusammengearbeitet. Das hat sich gedreht. Man muss allerdings sagen, dass China außer militärischen Waffen noch andere Möglichkeiten hat, um Trump zu zähmen oder zurückzustoßen. Nämlich vor allem besitzt China finanzielle Massenvernichtungswaffen in Gestalt der Dollarreserven, die China aufgehäuft hat, über 1 Billion US-Dollar in Form von Staatsanleihen sind in chinesischem Besitz. Wenn China hat die Menge schon abgebaut, langsam in den letzten Jahren, aber wenn China sich entschließen würde, diese Menge über 1 Billion auf den Markt zu werfen und gegen Euro zum Beispiel zu verkaufen oder gegen Rubel, dann wäre der Dollar vernichtet. Das heißt, diese Möglichkeit haben die Chinesen auch noch. Etwas Vergleichbares haben die Amerikaner gar nicht.
Es spitzt sich also immer mehr zu und dennoch finden Mainstream-Medien, aber auch gewisse Kommentatoren im alternativen oder im patriotischen Bereich diesen Krieg noch immer geil. Er dauert jetzt schon seit 1,5 Wochen und sie feiern ab, weil ja das böse Mullah-Regime im Iran endlich zu Fall gebracht werden soll. Du hast bei Kompakt schnell reagiert und hast in deinem Namen einen Pranger der Schande ins Netz gestellt und hast die schlimmsten Kriegshetzer-Zitate aufgelistet und bist auch Medien wie NIOS oder andere Medien direkt angegangen, weil du gesagt hast, die hetzen zum Krieg und das kannst du nicht für gut heißen. Ist Krieg, Kriegshetze oder Jubel über Krieg, ist für dich sozusagen ein Tabu, eine rote Linie?
Absolut, ja. Also ich kann meinen Abscheu gegenüber diesen scheinbar rechten Kriegshetzern überhaupt nicht zurückhalten. Was News oder Apollo News oder auch Tichys Einblick da abliefern, ist grauenhaft. Und es gibt ja auch kleinere Influencer, die über ihre Kanäle entsprechend Abscheuliches von sich geben, von Oliver Flash oder Annabel Schunke oder Gerald Grosch angefangen, die sich wirklich in, ja, die geilen sich wirklich daran auf, ja. Mhm. Und ich bewundere die AfD-Spitze für ihre Haltung. Tino Chrupalla und Alice Weidel haben ja ein Statement abgegeben, das ich sehr vernünftig finde. Aber leider werden sie auch aus den eigenen Reihen indirekt unter Beschuss genommen. Also wenn zum Beispiel Markus Frohnmeier, immerhin außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, die chirurgischen Schläge der Amerikaner lobt. Ich meine, mir dreht sich der Magen rum, ja. Und man muss ganz deutlich sagen, wir sind ja vermutlich beide bisher davon ausgegangen, dass es sowas gibt wie ein patriotisches Lager, wo alle diese Unterschiedlichkeiten zusammenkommen. Aber dieses Lager ist es einwandfrei gespalten, so wie auch die MAGA-Bewegung in den USA einwandfrei gespalten ist. Auf der einen Seite stehen Patrioten, die sagen America first oder Deutschland zuerst. Das heißt, wir schützen unser Land, unser Volk, aber ziehen nicht in fremde Kriege. Und auf der anderen Seite gibt es eben sowohl bei MAGA als auch in der AfD und ihrem Umfeld, vielleicht auch in der FPÖ, gibt es Imperialisten, die den völkerrechtswidrigen und grausamen Krieg der Amerikaner und Israelis unterstützen, der nicht in unserem Interesse sind. Diese zwei Richtungen sind wie Feuer und Wasser. Da wird auch nichts mehr zusammengehen. Ja, die einen sind Patrioten und die anderen sind Imperialisten. Und Leute wie Apollo News oder News wollen einfach die patriotische Bewegung zu einem bloßen Komplizen machen für den US-amerikanischen Weltherrschaftsanspruch, der von Moscheen über Krankenhäuser bis zu Schulen alles wegbombt, was im Wege ist.
Das ist aber dann letzten Endes ja eine Zäsur und eine Klärung, die ja wünschenswert ist, weil mit solchen Leuten will man ja auch nicht im Schützengraben liegen, jetzt symbolisch gesprochen im Infokrieg.
Ja, also patriotische Rechte und antiimperialistische Linke sind sich näher als imperialistische Rechte und imperialistische Linke. Mhm. Also dieses Links-Rechts-Schema, das geht einfach überhaupt nicht mehr auf. Mhm.
Und das ist ja eine gute Entwicklung, dass das über Bord geworfen wird und eine klare Klärung. Die einen sind für Massenmord, weil sie finden es gut und sie finden immer irgendeine heilige oder strategische Begründung. Und die anderen sagen, Gewalt ist kein Mittel der Politik. Und das ist gut so.
Ja, absolut. Also es gibt das Friedenslager und das Kriegslager. Und entweder oder. Also ich verstehe jetzt Leute, die sich noch nicht endgültig eine Meinung gebildet haben oder die sagen, okay, wir haben genug eigene Probleme. Das kann ich noch irgendwo verstehen. Aber wer sich eindeutig und auch noch so vulgär, fast schon pornografisch auf die Seite der Killer stellt, nee, da habe ich kein Verständnis.
Ja, also wir haben ja auch bei uns Leute wie den Florian Machel von Report 24 und andere interviewt, die nach wie vor an der Seite der USA und Israel stehen. Aber der führt halt Argumente, der bringt Argumente, der ist zu einem Diskurs bereit und der geilt sich nicht an Bomben und an toten Kindern auf. Und das ist, denke ich, der klare Unterschied, die vulgäre Sprache, die du auch angesprochen hast. Aber da hat sich einiges gezeigt. In den Medien erfahren wir, durchgängig seit Jahren und ganz intensiv ja seit 2 Wochen, dass der Iran ein so rückständisches Terrorregime sei. Die Bevölkerung werde ausnahmslos unterdrückt. Kaum jemand kennt Bilder aus dem Iran. Der Iran selbst hat überhaupt gar kein Interesse, den Westen irgendwie zu belehren und zu sagen, seht mal, wir sind anders, weil er weiß, durch die Propaganda hierzulande hat das eh wenig Zweck. Aber jetzt sind die Leute bereit hinzuschauen. Du hast ja im Gegensatz zu vielen westlichen Propagandajournalisten den Iran bereist. Ich habe gesehen, 2012 warst du dort im Land mit einer Reisegruppe, unter anderem mit Gerhard Wisniewski und anderen. Ist der Iran so ein Unterdrückerregime, wie wir das hier bei uns hören, oder ist es anders?
Also zunächst mal, vielleicht gibt es Zuschauer, die mir nicht glauben wollen. Die würde ich einfach einladen, dass sie mal auf YouTube den Suchbegriff Teheran und Nachtleben eingeben. Dann werden sie nämlich Bilder sehen, direkt von vor Ort, wie die Leute sich bewegen, dass da Frauen keine Kopftücher haben und das flaniert wird, im Grunde wie in Berlin oder in Wien. Das ist keine, manche haben bei uns die Vorstellung, die sind alle unterm Kopftuch oder sogar unterm Chador oder irgendwas. Das ist alles erstunken und erlogen. Der Iran ist natürlich eine tief religiöse Gesellschaft. Aber es heißt nicht, dass es eine Terrorgesellschaft ist. Man muss sich ja auch vor Augen halten, die Revolution 1979, die Islamische Revolution, ist wahrscheinlich die größte und authentischste Revolution des 20. Jahrhunderts. Also da waren wirklich Millionen und Abermillionen auf der Straße. Das Militär ist übergelaufen zu den Aufständischen. Manche verbreiten ja hier den Eindruck, der Islam sei sozusagen dem persischen Volk aufoktroyiert worden. Das ist vollkommener Unsinn, ja. Okay, wir waren da 2012, das war eine journalistische Reisegruppe. Und ganz wichtig, die Frauen, 60%, ich glaube sogar 67% der Studenten sind Frauen. Das heißt, es gibt im Rahmen dieser islamischen Gesellschaft durchaus ein Bewusstsein für den Wert der Frauen, die man fördert. Es ist ein riesiger Unterschied zu Saudi-Arabien, wo ja die Frauen bis vor kurzem noch gar nicht Führerschein machen durften, ja. Und der Iran ist tolerant gegenüber den Minderheiten. Es gibt Synagogen, es gibt eine jüdische Minderheit von 10.000 Köpfen, es gibt eine christliche Minderheit mit ihren Kirchen, es gibt auch christliche Lokale, da wird Alkohol ausgeschenkt. Also diese Minderheiten werden toleriert. Dann heißt es immer, ja, die Todesstrafe. Natürlich gibt es Todesstrafe, die gibt es aber auch in den USA oder in anderen Ländern, das ist schon richtig. Aber die Todesstrafe wird nicht verhängt gegenüber zum Beispiel sexuellen Minderheiten, sondern da muss immer noch ein anderes schweres Delikt dazukommen, zum Beispiel in aller Regel Drogenhandel. Also Drogenhandel wird drakonisch verfolgt und da gibt es dann eben auch die Todesurteile. Und dann hört man immer Schwule an Baugrädern aufgehängt. Ja, das gab's, da haben wir auch kritisch nachgefragt. Das gab's, aber das ist aus einer vergangenen Epoche. Der Iran war natürlich in den 80er Jahren, als er sich auch im Krieg befand mit dem Irak, der übrigens von den Amis aufgehetzt wurde, in der Zeit war das Regime wirklich brutaler, aber diese ganzen Prozesse haben sich abgemildert. Ja. Terroranschläge in Europa, der Terror kommt von den Sunniten, also von den extremen Sunniten wie den Wahhabiten oder den Salafisten. Der Terror kommt nicht von den Schiiten, den wir in Europa oder auch in den USA vergegenwärtigen müssen. Da wird so wahnsinnig viel Unsinn erzählt. Zum Beispiel, es gibt ja auch Wahlen im Iran. Natürlich sind es sozusagen gelenkte Wahlen, aber die amerikanischen Wahlen sind auch gelenkte Wahlen. Also damit man in den USA zur Präsidentschaft kandidieren kann, braucht man die Zustimmung des großen Geldes. Ohne viel Geld kannst du nicht kandidieren. Damit man im Iran kandidieren kann, braucht man die Zustimmung des Wächterrats. Okay, nichtsdestotrotz ist der jetzige Präsident bei den Wahlen, ich glaube 2021, er ist zugelassen worden, obwohl die Mullahs, die Ayatollahs, nicht ihn unterstützt haben, sondern die hätten gerne einen härteren Typen dran gehabt. Aber er wurde zugelassen und er hat die Mehrheit bekommen und er ist heute Präsident. Also es gibt, ich kann dieses Regime nicht verteufeln. Ja, ich will so eine Gesellschaft, so eine Art von Regime nicht in Europa haben, ganz klar. Aber im Iran stehen riesige Mengen, riesige Mehrheiten dahinter. Was sich ja auch jetzt zeigt, selbst unter Bombenbeschuss haben sich gestern oder vorgestern Zehntausende in Teheran auf offenem Platz getroffen, um den neuen obersten religiösen Führer, Khamenei Junior, zu ehren. Ich meine, die Leute gehen auf die Straße, obwohl sie wissen müssen, jederzeit können Bomben fallen und sie können sterben. Aber sie gehen trotzdem raus, weil sie halt hinter dieser Form von Religiosität stehen. Da kann ich sagen, es ist nicht meine Religion, aber man muss schon anerkennen, dass andere Weltgegenden andere Religionen und andere Kultur haben. Und das heißt Multipolarität, das zu respektieren.
Und das fordern wir ja umgekehrt auch ein, dass sie bei uns respektieren. Wir wollen ja auch nicht fremde Gebräuche irgendwie aufoktroyiert bekommen, sondern wir sind ja für das Selbstbestimmungsrecht der Völker und für die Souveränität. Dann müssen wir das natürlich dort auch anerkennen. Das geht im Kopf bei manchen rechten Beobachtern nicht so ganz zusammen, aber entweder sie kommen noch drauf oder sie vergaloppieren sich endgültig in ihrem Irrweg. Jürgen, eine letzte Frage zu Donald Trump. Ihr habt ja bei Kompakt sehr offensiv für ihn geworben, habt immer wieder gesagt, Donald Trump ist ein Präsident der Hoffnung, habt euch natürlich stark auf das Friedensversprechen bis 2024 auch gestützt. Ihr habt sogar eine eigene Silbermünze von Donald Trump herausgebracht. Wie stehst du heute zu Donald Trump? Wie ist Donald Trump für dich?
Wir haben Donald Trump stark unterstützt, wie du schon sagtest, wir haben Sonderausgaben gemacht, wir haben eine Silbermedaille gemacht, aber diese Unterstützung haben wir abrupt eingestellt und zwar ganz genau im Juni 2025, als Donald Trump dem israelischen Krieg, dem 12-Tage-Krieg gegen den Iran beigetreten ist durch eigene Bombardements. Dann habe ich gesagt, Schluss damit. Und diese Silbermedaille wird eingeschmolzen, wir verkaufen sie nicht mehr, weil ich verkaufe keine Ehrenmedaille für einen Typen, der Völkerrecht bricht und der Aggressionen unterstützt gegen selbstständige Staaten. Und seither ist zappenduster, den Mann kann man nicht mehr unterstützen. Der Mann ist zumindest außenpolitisch genauso schlimm wie seine Vorgänger. Er hat versprochen, er macht keine Kriege mehr. Was macht er? Er macht die Kriege weiter. Und selbst George W. Bush und Barack Obama haben sich nicht getraut, den Iran anzugreifen, auch weil die amerikanischen Generäle gesagt haben, das geht nicht gut. Die haben ähnliche Kriegsflotte zusammengezogen 2008 oder 2013 im Persischen Golf, aber sie haben nicht angegriffen. Und das macht jetzt Donald Trump. Und vielleicht ist er unter Druck von Netanyahu, vielleicht flüchtet er vor den Enthüllungen der Trump-Akten. Ist mir ganz egal, es gibt keine Entschuldigung für Völkermord. Punkt.
Klare Aussage, keine Entschuldigung für Völkermord und keine weitere Hoffnung mehr auf Donald Trump. Ich denke, da geht es vielen Zuschauern ebenso, die bis jetzt ja noch gehofft haben, dass das alles irgendwo ein Taktieren ist. Das war ja auch beim 12-Tage-Krieg im letzten Jahr nicht ganz endgültig klar. Auch dort wurde ja argumentiert, ja, da wurden halt ein paar Bomben geworfen, damit dann endlich Ruhe ist. Das jetzt ist ein totaler Angriffskrieg. Die USA und Israel gehen all in und der Iran verteidigt sich mit allem, was er hat. Ich befürchte, wir werden noch länger diesem Krieg zusehen müssen und er wird immer mehr Auswirkungen auf Europa haben. Deswegen machen wir auch diese Sendung, damit wir den Leuten klar machen, die entscheidenden, wichtigsten Medienmacher, die wir heute auch in dieser Sendung versammelt haben, sind gegen den Krieg und es gibt, wie du richtig gesagt hast, ein Friedenslager und ein Kriegslager. Jeder muss sich mittelfristig entscheiden, wo er steht. Danke, Jürgen, vielmals für deine Zeit und deine Ausführungen.
Danke dir, lieber Stefan.
Bis zum nächsten Mal. Jürgen Elsässer sprach über die Bilder und über den Propaganda-Infokrieg. An dieser Stelle auch der Hinweis an Sie, nutzen Sie die sozialen Medien von Auf1. Wir sind vertreten auf Telegram, sowohl mein persönlicher Kanal als auch Auf1 liefert in Echtzeit Informationen zu diesem Krieg und zu allen Krisenherden, die wir in der Berichterstattung behandeln. Sie sind damit natürlich vorab informiert. Die großen Zusammenfassungen und das große Bild bekommen Sie dann in Sondersendungen wie dieser. Aber nutzen Sie die sozialen Medien. Wir sind auf Facebook und auf Instagram und auf X vertreten. Instagram und Facebook gemeinsam haben in den letzten beiden Wochen des Irankriegs über 20 Millionen Nutzer erreicht. Wir haben dort eine sensationelle Reichweite, trotz Shadowban, trotz immer wieder Zensur. Aber wir dringen mit unseren Themen durch. Folgen Sie uns gerne auf diesen Kanälen. Und jetzt zum angesprochenen iranischen Stadtbild, das Jürgen Elsässer genannt hat. Ich zeige Ihnen jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt, den Glenn Diesen gepostet hat, ein norwegischer Politologe, und er schrieb, dass er im Mai 2025, vor einem Jahr, also in Teheran war, und er war überrascht, wie der Iran tatsächlich aussieht, wenn man einmal die anti-iranische Propagandabrille weglässt, nämlich sich, wie Kayvan Sufi-Siyavash oder Jürgen Elsässer aufgefordert hat, sich auch vor Ort selbst ein Bild macht.
Iran.
Und dazu passen jetzt auch noch Aufnahmen, die wir ganz kurz zeigen, von Dr. Maram Suzli, auch bekannt auf X unter Syrian Girl. Ich kenne Maram Suzli schon seit vielen Jahren. Ich habe sie damals nach Österreich einmal zu einem Interview eingeladen. Sie hat im Januar, also vor wenigen Wochen, den Iran bereist und hat dort ihre Eindrücke auch in Kurzvideos festgehalten. Ich möchte Ihnen ein kurzes Video davon nicht vorenthalten.
Hi everyone, this is Syrian Girl and I'm shopping in Iran's capital Tehran with a beautiful Iranian guide just to show how much propaganda there is about women's life here to promote regime change. So hop in friends, we're going shopping. We're in Iran.
It's really cool. Let's go to the store that has the music. Yeah, is it this one?
See, the Zionists are lying to you about Iran and about the women in Iran because they want to manufacture consent for regime change. They want to bomb and destroy the lives of these happy people for daring to oppose Israel's genocide of Palestinians.
Also es zeigt, dass es natürlich Gegenden im Iran gibt, hier abgebildet eben oder gezeigt Teheran, die Innenstadt, die wesentlich lockerer und westlich geprägter aussieht, wie uns das die Propaganda glauben macht. Es ist vollkommen eine Lüge, dass Frauen ohne Kopftuch dort am nächsten Kran aufgehängt werden würden. Also wir sind sehr stark der Propaganda der westlich geprägten transatlantischen Medien ausgesetzt. Jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, der uns bereits in Interviews mit Oliver Janich oder mit Thorsten Schulte begleitet hat. Es geht nämlich darum, dass messianische Kräfte gerade in den USA und Israel einen dritten Weltkrieg geradezu herbeisehnen. Kayvan Sufi-Siyavash hat es angesprochen im Interview. Es geht um Groß-Israel, es geht um die Erfüllung religiöser, extremer Vorstellungen. Und Tilman Knechtl ist jemand, der seit vielen Jahren sich damit beschäftigt, von vielen immer wieder dafür belächelt wurde, dass er sich so tief in die Materie eingräbt. Aber ich muss mit Entsetzen feststellen, dass das, was er vor zwei Jahren bei Auf1 gesagt hat, dass es nämlich nicht zuerst einen Russlandkrieg geben wird, sondern ein Irankrieg dem Ganzen vorgelagert sein wird, das verdient es genauer angesehen und noch einmal einem Update zugeführt zu werden. Und das tun wir jetzt, indem wir Tilman Knechtl hier bei Auf1 zuschalten. So, und jetzt bei mir zugeschaltet der Chefredakteur des Metanoia-Magazins, Tilman Knechtl. Du hast dich in den vergangenen Jahren ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, wenn es um Religionskriege geht. Tilman, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, freut mich sehr. Und du hast mich auch schon mit dem richtigen Namen vorgestellt. Genau, das Metanoia-Magazin. Da will ich auch gleich am Anfang ein bisschen Werbung machen. Also da würde uns natürlich immer ein Abonnement helfen über unsere Website, damit wir da auch ein bisschen langfristig planen können. Ihr würdet da auch sicherlich den Link jetzt noch drunter setzen. Und gleichzeitig ist jetzt auch aus aktuellem Anlass natürlich ein großes Sonderangebot geplant. Also 6 Ausgaben zum Vorteilspreis, 420 Seiten, was wir jetzt mal als Übertitel Israels Aufstieg zur Weltmacht genannt haben. Das kommt dann bald in den Metanoia Shop rein. Ja, nur mal kurz zur Werbung, weil es ist ja so, wenn man es später bringt, dann verliert man die Aufmerksamkeit der Leute. Und deswegen, ja, wollen wir sie erstmal zum Lesen bekommen.
Genau.
Und wenn es die Leute es dann lesen, dann sind sie auch meistens relativ positiv überrascht.
Ja. Ihr habt ja in den vergangenen Jahren mit der Arbeit in eurem Magazin und du auch mit deinen Videos und deinem Telegram-Kanal immer wieder darauf hingewiesen, dass es Extremisten gibt, messianische Extremisten, die tatsächlich Krieg, Tod, Chaos als etwas nicht per se Schlechtes sehen, sondern die das als, wie soll man sagen, Geburtswehen für die Heraufkunft ihres Messias sehen und dass diese Extremisten ja nicht nur im islamischen Bereich zu finden sind, im Islamextremismus, sondern dass es auch im Zuge, in Kreisen der Zionisten solche radikalen Kräfte gibt. Langsam dämmert es jetzt auch schon im Mainstream, ich habe es in der Sendung schon gezeigt, sogar Markus Lanz thematisiert Groß-Israel. Und darauf wollen wir uns heute gar nicht so sehr einschießen, sondern auf deine These, dass in diesem messianischen Glauben Krieg und Zerstörung Geburtswehen für die Heraufkunft des Messias sind. Erklär das mal bitte für Zuschauer, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Versuch sie nicht so sehr zu überfrachten, sondern sie mal mitzunehmen, wenn man überhaupt nichts davon weiß.
Genau, ja, das sind ja eigentlich 2 Schlüsselbegriffe, nämlich Geburtswehen und Messias. Vielleicht kurz, um Messias kurz im jüdischen Glauben zu klären. Der Messias ist im Grunde ein politischer Anführer, der das jüdische Volk in Israel vereinigen soll und der dann auf längere Sicht tatsächlich erstmal zwar Kriege führen soll, aber später tatsächlich die ganze heidnische Welt vereinen und dann letztendlich auch unterwerfen soll. Und aus alttestamentarischer Sicht sind eben sowohl alle möglichen alten Kulte und Philosophien als auch das Christentum und der Islam Götzendienst und gehören eines Tages tatsächlich abgeschafft und einer anderen Form von Theokratie unterworfen, die dieser Messias dann installieren soll. Das ist natürlich ein Riesenthema und ich will dieses Fass jetzt auch nicht aufmachen, aber zumindest das ist mal so die Eckdaten zum Wort Messias. Also es ist einfach gesagt im Grunde erstmal ein politischer Anführer für das jüdische Volk, der aus Jerusalem regieren soll. Und genau bevor dieser Messias kommt, müssen laut diesen israelischen Messianisten einige prophetische Ereignisse eintreffen. Und dazu gehört eben auch ein großer Krieg, wenn nicht gar mehrere. Und bei diesen Kriegen spricht man tatsächlich von den Geburtswehen des Messias. Das heißt, wie du schon beschrieben hast, wie bei einer Geburt kann man sagen, muss die Welt da in Krämpfen aufgehen, muss quasi Schmerzen haben, also so halbwegs leuchtet dieser Vergleich tatsächlich auch zu einer Geburt ein und so wird der Messias dann aus den Schmerzen der alten Welt geboren und errichtet dann seine neue messianische Welt, was auch dem Konzept der Ordnung aus dem Chaos, aus der Freimaurerei nicht ganz unähnlich ist und sicher auch ein gewisser wahrer Kern natürlich, dass die Menschheit durch gewisse Entbehrung gehen muss, damit sie am Ende etwas erreicht. Ja, aber das ist natürlich total pervertiert, indem sie sagen, ja, die Menschheit braucht diesen einen großen Krieg und nur dann kann der Anführer der Menschheit, dieser Messias, aus dem Blut dieses Krieges hervorsteigen. Das ist natürlich sehr brandgefährlich und sehr unkonstruktiv. Und genau, wer mir das nicht glaubt, weil bei solchen Sachen braucht man ja auch immer seriöse Quellen, um sich nicht angreifbar zu machen. Also hier kann ich zum Beispiel das israelische Portal Haaretz zitieren aus dem Jahr 2024. Das schreibt also wörtlich, dass rechte Zirkel in Israel den Krieg in Gaza als Geburtswehen des Messias identifizieren. Kann man dann auch sicherlich einblenden noch. Oder auch Avisa Ravitzky, das ist ein jüdischer Doktor der Philosophie an der Hebrew University in Jerusalem. Der sagt über Abraham Isaac Cook, das ist einer der geistigen Väter des modernen Zionismus, dass er Kriege wie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg 100% so gesehen hat, also als Geburtswehen für ein neues Zeitalter, als Geburtswehen des Messias, was man auch in Ravitzkys Büchern, der eben ein absoluter Experte ist für Messianismus, immer wieder lesen kann. Das ist das Wort Birth Pangs of the Messiah, Geburtswehen des Messias, was eindeutig mit einem großen Krieg gleichgesetzt wird. Und genau da zitiert er eben einen gewissen Abraham Isaac Cook, der nicht so bekannt ist, aber bei den Rechten in Israel ist er halt sehr bekannt, genauso heilig fast wie dieser Rebbe Menachem Mendel Schneerson. Und im Wesentlichen sind diese Lehren von den Cook-Jüngern und Rabat Lubavitch auch sehr identisch, auch wenn es da zwar die ein oder andere Meinungsverschiedenheit gibt, aber auch die wünschen sich natürlich das Kommen des Messias, was mit Geburtswehen einhergehen soll, was eben im Wesentlichen einen großen Krieg bedeutet. Und dann habe ich als weitere Quelle noch einen jüdischen Religionsphilosoph namens Martin Buber, der auch schreibt, dass der Messias erst kommt, wenn die Welt in Krämpfen aufbricht. Und er spricht da auch wörtlich von den Wehen des Messias. Also man könnte dann noch viel mehr finden an Quellen, dass diese Wehen des Messias wirklich ein verbreiteter Begriff sind, der auch verwendet wird. Und ich glaube, da besteht kein Zweifel dran, dass diese Messianisten es ganz klar auch als einen Krieg interpretieren, der ja gerade vor unseren Augen stattfindet, ja.
Jetzt ist dieser Krieg aber ja nicht nur verortet für diese messianischen Prophezeiungen im Nahen Osten, sondern ganz stark im Visier steht ja auch der gesamte Westen. Also Oliver Janich hat es kurz angerissen im Interview vor einigen Tagen, dass ja der Westen auch untergehen wird im Zuge dieser Prophezeiungen.
Ja, genau. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich war ja schon mal bei Auf 1 und hatte da auch diese Kettenreaktion angesprochen, die aus einem möglichen Irankrieg folgen kann. Das ist eben auch ganz entscheidend, dass zu diesen Geburtswehen, wie du richtig gesagt hast, der Untergang des Westens gehört. Was dann eigentlich nur geschehen kann, wenn sich Russland und China eines Tages in diesen Konflikt einschalten als Verbündete des Iran. Das wäre dann also der ganz große Weltkrieg. Und auch da ist die Quellenlage sehr, sehr dicht, dass tatsächlich zu den Geburtswehen des Messias auch gehört, dass Edom, wie sie es nennen, der Westen eines Tages untergehen soll. Ich nenne es jetzt wieder mal ein paar Leute, die bisher auch noch keiner hatte. Du hast ja schon schöne Clips im Talk mit Oliver Janich eingeblendet. Aber jetzt blenden wir mal einen gewissen Rabbi Jake Turks, der ja 2017 Teil des White House Press Corps war, also direkt an Präsident Trump dran. Also dann sieht man auch, dass es wirklich eine seriöse Quelle ist, der was zu sagen hat. Ja.
Schauen wir uns das an.
His prophecy is exclusively on Edom, the West. What is going to happen to the West in the end of days? When you're at the peak of your power, will I send you crashing down to earth in such a way that it'll be undeniable that it was a miraculous event? It's not going to be like an empire that's like slowly chipping away here, chipping away there. You will be destroyed when you are at the peak of power of all mankind. The house of Esau is going to be like straw. And so the thing about straw, and it says that it'll be burnt and it'll be completely consumed. So straw doesn't take a lot of effort to burn the straw. Once one piece of straw catches on fire, the rest just happens automatically. He says this is what's going to happen and the evil culture of Esau is going to be completely exterminated.
Genau, also dieser Mann, der auch gewissen Rang und Namen hat, sagt also, der Westen wird untergehen, wenn er auf dem Höhepunkt seiner Macht ist. Und tatsächlich sieht es momentan noch so aus, als wäre der Westen ja gerade noch relativ überlegen und würde diesen Krieg auch gewinnen. Aber laut diesen Prophetien soll es halt so sein, dass der Westen eines Tages zum Untergang verdammt ist. Und ich könnte dann jetzt noch Dutzende weitere Quellen nennen, weil die Quellenlage ist hier doch komplett eindeutig und alle möglichen Rabbis sprechen da dieselbe Sprache, bis auf sicherlich eher moderate Rabbis, die es auch geben mag, aber ich sehe halt aktuell nicht, dass die in Israel eine große Rolle spielen. Also genauso sagt zum Beispiel ein Chabad-Rabbiner namens Isser Salman Weisberg, dass die USA Edom sind, also der Westen, und eine vernichtende Niederlage erleiden werden. Und genau, das können wir jetzt auch einblenden. Er sagt auch, dass der Schutzengel des Westens Satan ist. Das können wir jetzt einspielen.
He is so dark and dangerous, we don't even want to recall his full name. So we call him by the first two Hebrew letters of his name, Samach Mem. He's the guardian angel of Esau / Edom / Rome / Western civilization.
Genau, und wie man jetzt gehört hat, sagt dieser Isser Salman Weisberg in dem Zitat, dass Rom die westliche Zivilisation ist, und mit Rom haben sie in diesen messianischen Kreisen noch eine Rechnung offen, weshalb der Westen jetzt als das neue Rom untergehen soll. Und das ist auch wirklich die klassische Religionsauslegung, womit ich dann direkt den Bogen spannen kann, weil ja zum Beispiel diese typischen Reichelt-Neokon-Medien denken, dass Israel der wichtigste Alliierte des Westens ist. Also Netanyahu, wer sich daran erinnert, das hat Oliver Janich bei dir auch angesprochen, hat noch vor wenigen Wochen gesagt, er lese gerade das Buch Die Juden gegen Rom von dem Historiker Barry Strauss. Und er hat schon davor öfter mal die USA mit Rom tatsächlich gleichgesetzt. Und jetzt wissen wir also, dass die USA laut diesen Endzeit-Fanatikern fallen soll, was ja irgendwo dann nicht mehr ins Bild passt, dass Israel unbedingt der beste Alliierte der USA ist, weil wenn diese Endzeit-Fanatiker dort das Sagen haben, dann wird Israel eigentlich von einem zutiefst anti-westlichen Geist regiert. Und Netanyahu meinte dann auch zu diesem Reporter über den Konflikt der Juden mit dem römischen Imperium, was heute der Westen ist. Er meinte wörtlich, diesen Konflikt haben wir verloren, den nächsten werden wir gewinnen. Das heißt also, er sieht sich im Konflikt mit Rom, was heute die USA ist, laut der Mainstream-Auslegung davon. Das heißt, Netanyahu sagt im Grunde wörtlich, dass der Westen der Feind ist. Genau, und das ist also das, was man verstehen muss. Der Schutzengel von Rom ist Satan, und laut dieser klassischen Interpretation, die in diesen messianischen Kreisen, die in Israel das Sagen haben, sehr verbreitet ist, ist Rom zum Untergang, ja, verdammt.
Und wenn jetzt Rom der Westen ist oder auch die USA oder Europa, dann erfüllt ja Donald Trump sozusagen eine wichtige Aufgabe in dieser ganzen Hoffnung, sage ich jetzt mal. Donald Trump wurde ja in der Vergangenheit von jüdischen Rabbinern immer wieder als jemand bezeichnet, dem eine wichtige Rolle zugedacht wird. Erfüllt er aktuell diese Rolle, deines Erachtens?
Ja, absolut. Und da haben wir auch mit unserer Einschätzung im Metanoia-Magazin ziemlich ins Schwarze getroffen. Also das ist sehr, sehr gesichert, dass Trump für die Israel-Lobby in den USA diese messianische Aufgabe erfüllt. Möglicherweise hoffen wir es nicht, aber es könnte so sein, dass er diese Geburtswehen, von denen ich gerade gesprochen habe, einzuleiten hat. Auch da nenne ich wieder gerne Quellen. Da gäbe es zum Beispiel einen Rabbi Mendel Kessin, einfach um es mit einem Namen zu belegen. Ne? Der sagt also, dass Trump einen messianischen Auftrag erfüllt. Sicher sollte auch sein Auftritt am Grab des Rebbe Menachem Mendel Schneerson dafür sprechen, was Trump 2024 kurz vor seinem Wahlsieg gemacht hat. Auch der war von diesem Kommen des Messias natürlich besessen und hat Netanyahu auch darum gebeten, dass doch endlich der Messias kommen soll. Und genau, dann auch noch ganz wichtig, 2024 gab es hochrangige israelische Rabbis, die einen öffentlichen Brief verfasst haben, dass Trump ein wörtlich Abgesandter Gottes sei, der gegen das Böse zu kämpfen habe. Interessanterweise haben wir da auch wieder diese Cook-Jünger dabei, also die Anhänger von diesem Abraham Isaac Cook, der also auch ein sehr, sehr bekannter Messianist war, die also auch Trump gesehen haben als einen Abgesandten Gottes. Und dieser Cook, dieser bekannte Messianist, hat auch von den Geburtswehen des Messias gesprochen. Das heißt, da verbindet sich alles. Und ja, genau, sowieso könnte man natürlich jetzt noch zig andere Herangehensweisen nehmen und herleiten, warum Trump einfach der Nummer eins Mann der Israel-Lobby war. Sei es jetzt seine Verbindung zu Epstein, dass er in den 90ern auch von Rothschild-Bankern gerettet wurde, sein Mentor Roy Cohn damals, der auch sehr gut war mit Israel, oder auch einfach seine eigenen Worte, dass er eigentlich gerade liefert wie bestellt, also dass er eigentlich auch im Wahlkampf schon gesagt hat, er würde alles tun, was die Israelis von ihm verlangen. Das heißt also, ja, man wird langsam fast ein bisschen müde, da ihn als eindeutig Erfüllungsgehilfen von Israel zu identifizieren. Aber was halt auch jetzt nicht so groß gespiegelt wurde, ist, dass halt auch schon im Wahlkampf 2024 klar war, dass er der Kriegspräsident sein wird, weil auch da wurde im Wahlkampf davon gesprochen, zum Beispiel J.D. Vance hat das gesagt, dass er also hart gegen den Iran zuschlagen würde, wenn Trump denn gewinnt, und dass zwischen Trump und Netanyahu kein Blatt passt, ist ja auch irgendwo klar. Und Netanyahu sagt ja schon seit 30 Jahren, dass der Iran eines Tages dran ist. Er hat ja auch schon eben für Netanyahu gefühlt jedes Jahr irgendwann in ein paar Wochen die Atombombe fertig. Also zwischen die passt auch kein Blatt. Das heißt, es war irgendwo abzusehen, dass Trump diesen Krieg auch führen würde. Und genau dieser Krieg wird halt in den messianischen Kreisen mit diesen Geburtswehen gleichgesetzt.
Jetzt kommen wir zum nächsten schockierenden Thema für unsere Zuschauer, nämlich du hast ja in eurem Magazin, aber auch mit deinen Videos immer darauf hingewiesen, dass Russland eine ganz besondere Rolle zukommt, die von den wenigsten Beobachtern irgendwie am Schirm ist. Du glaubst, und jetzt zitiere ich dich, dass der Westen vollkommen entlarvt wird, nämlich durch Skandale, Korruption, aggressive Kriege. Israel benimmt sich wie die Axt im Walde im Nahen Osten und in dieser Phase könnte dann Putin einen vermeintlichen gerechten Krieg gegen den Westen beginnen. Wie meinst du denn das?
Ja, ich habe es schon vorher etabliert und zwar mit diesem eben Issa Simon Weisberg von Chabad Lubavitch, den wir auch eingespielt haben, der sagt, also der Schutzengel von Rom des Westens ist Satan. Und das ist wirklich auch die klassische Interpretation. Rom ist die westliche Zivilisation, die von Satan beherrscht wird in dieser messianischen Denke. Und jetzt muss man sich mal die Propaganda von Russland und Iran anschauen, das ja auch Propaganda ist, auch wenn sie sicher mit vielen Punkten recht haben. Im Grunde sieht es ja auch so aus, dass die voll in dieses Endzeitspiel mit reinspielen, denn gerade fallen ja im Westen durch diese Epstein-Files alle Masken und der Westen wird als quasi satanisch präsentiert, auch in unseren Medien. Und die russische Propaganda, die stürzt sich da jetzt natürlich drauf und zeichnet die EU und den Westen als eben als ein satanisches Königreich quasi, worauf natürlich dann so ein gerechter Krieg folgen könnte, also quasi ja der Untergang dieses Imperiums. Man hat jetzt ja sogar den Slogan geprägt, Epstein-Imperium, und gerade im russischen und im iranischen Raum und auch im englischen Sprachraum wird diese Propaganda natürlich gefahren, dass die USA und der Westen das Epstein-Imperium sind. Und natürlich muss man auch sagen, ja, wenn er sich wie die Axt im Walde benimmt, wie du gesagt hast, oder was ich anscheinend gesagt habe, dann gibt es der Westen natürlich auch her. Das heißt, der Westen ist da nicht unschuldig. Nur diese ganzen Aufdeckungen, auch durch Epstein jetzt in unseren Gefilden, die dienen natürlich auch dazu, irgendwo ein satanisches Bild des Westens zu zeichnen, was sogar einer der Chefpropagandisten von Wladimir Putin, Alexander Dugin, zugegeben hat, dass er ein satanisches Bild des Westens zeichnen will, wo eben, wie gesagt, Satan eigentlich der Schutzengel des Westens sein soll in diesen messianischen Weltbildern. Und dann fällt einem schon auf, dass diese ganzen Aufdeckungen auch irgendwo zum Plan passen, dass man den Westen ja als so eine Art, wie soll ich sagen, Baals-Moloch-Kult darstellen will, aus dem Alten Testament, den es vielleicht eines Tages zu vernichten gilt. Und daraufhin könnten eben Russland und China, was von den religiösen Kräften vielleicht sogar noch erwünscht ist, könnten da diesen gerechten Krieg führen gegen den Westen. Und das wäre dann ja von vielen religiösen Kräften eigentlich noch erwünscht. Und auch da habe ich noch eine Quelle mitgebracht, ne, müssen wir jetzt nicht einspielen, aber eben ein Rabbi namens Tov Glaser, der auch kein No-Name ist, der hat zum Beispiel seine Rabbinerweihe durch den Oberrabbiner von Jerusalem erhalten. Der spricht also davon, dass der Westen tatsächlich eines Tages von China angegriffen wird und dabei soll der Westen untergehen. Er bezeichnet den Westen auch als Edom und genau, der Westen wird also fallen bei einem Krieg gegen China, die sich natürlich einschalten können, ne, wenn dieser Iran-Krieg jetzt weitere Kreise zieht, sage ich mal. Und so könnte eben diese Kettenreaktion in Gang kommen, ne, dass es sich alles zu einem größeren Weltkrieg ausweitet. Und ja, gewisse Rabbis haben auch hier schon Antworten darauf, ja.
Also letzten Endes machen diese ganzen Propagandaerzählungen keinen Unterschied zwischen den Völkern und Gesellschaften, beispielsweise in Europa oder in den USA, sondern es wird pauschalisiert von der Epstein-Gesellschaft gesprochen. Bedeutet für uns natürlich haben wir es mit einer Epstein-Clique an der Macht zu tun, die sich gegenseitig decken, die erpresst werden und so weiter, hat aber letzten Endes nichts mit der Bevölkerung zu tun, die unter diesem Joch ja leidet. Und genauso wenig gibt es ja die Iraner, sondern eine iranische Führung und so weiter und so fort. Aber tatsächlich sind jetzt die Extremisten am Drücker in den USA, in Israel, die versuchen hier eben auch einen Krieg gut zu finden, der letzten Endes dann gemäß den Schriften ausgelegt wird als die Heraufkunft, als die Geburtswehen des Messias. Danke, Tillmann, an dieser Stelle für deine Einschätzungen. Wir können das an geeigneter Stelle fortsetzen. Ich denke, die Lage wird sich in den nächsten Wochen und Monaten ja noch einmal mehr zuspitzen und damit auch aufklären. Und die Leute sind bereit, diese Hintergründe aufzunehmen, denn es sind keineswegs nur ein paar Versprengte und Verrückte, ob das nun ein Prediger in den USA ist, der von den Sintfluten und den Armageddon-Ereignissen spricht, oder eben zionistische Rabbiner in Israel, die vom Messias schwärmen. Diese Leute sitzen am Drücker und sie sind momentan an der Macht, und das bedeutet nichts Gutes für den Weltfrieden. Danke, Tilman, an dieser Stelle für deine Einschätzung.
Ja, mich sehr gefreut und immer gern mal wieder. Ciao.
An dieser Stelle sage ich es erneut, was ich immer bei Interviews dieser Qualität dazu sage: Nicht alle Israelis und nicht alle Juden sind so, wie diese Rabbiner es sich gerne wünschen. Nicht alle wollen einen messianischen Endkrieg, und genauso wenig wie alle Iraner das wollen, was das Mullah-Regime will, und nicht alle Amerikaner wollen das, was Donald Trump will oder tut. Genauso wenig, und das wissen wir aus eigener Erfahrung, wie die Deutschen das wollen, was Karl Lauterbach oder Friedrich Merz will, wie die Europäer das wollen, was Ursula von der Leyen tut. Aber mächtige Persönlichkeiten sind am Drücker, die tatsächlich extreme Anschauungen, Vorstellungen haben und diese Ziele entsprechend akribisch auch verfolgen. Es ist ein Kulissenriss, wie ich am Anfang der Sendung auch schon gesagt habe. Auch bei Corona war es ein schwerer, krampfhafter, mühsamer Erkenntnisprozess, dass viele Menschen erkannt haben, es gibt Leute, es gibt Kräfte, es gibt einflussreiche Kreise, die so böse sind, die so verschlagen sind, dass sie tatsächlich für ihren eigenen Profit, für ihre eigenen Ziele, für ihre eigenen Weltmachtfantasien tatsächlich den Menschen massenhaft Schaden zufügen wollen. Sie sind bereit dazu, sie nehmen es in Kauf, oder sie haben gar Menschheitsreduktion und Bevölkerungsreduktion als Teil ihrer Agenda in ihr Handeln integriert. Bei Corona war es ein Prozess, viele Leute erinnerten sich dann an den Contagan-Skandal, wo ja auch die Pharma-Lobby ganz bewusst Risiken, Tote und Verkrüppelungen in Kauf genommen hat. Jetzt sind Pharmaverbrechen wesentlich mehr im breiten Fokus. Durch die historischen Kriegslügen und Kriegsverbrechen der USA, nur genannt Jugoslawien oder der Irakkrieg, mit Hunderttausenden Toten, ist den Menschen auch bewusst, dass es in den USA Kräfte gibt, die immer wieder Krieg und Imperialismus wollen. Jetzt müssen wir aber erkennen, dass diese Kräfte keineswegs besiegt sind, sondern dass sie sehr mächtig sind und dass sie jetzt Fakten schaffen. Auch heute sind wir nicht besser als in der Steinzeit, wo mit Mord und Totschlag Konflikte gelöst werden. Und ich sage nicht, wir sind genauso, sondern die Führenden, die unsere Welt in ein solches Chaos stürzen. Die Menschen erscheinen ohnmächtig, aber es ist eine wichtige Erkenntnis für uns alle: Nicht alle meinen es gut mit uns. Es gibt Kräfte, die wollen ihre Ziele mit Gewalt und Tod erreichen. Und wir müssen diese Bedrohung, wir müssen sie klar sehen. Wer Freiheit will, muss den Mut haben, unangenehme Wahrheiten zu erkennen, sie auszusprechen und Kräfte anzuprangern, die Leid und Verderben über die Menschen bringen. Wer Freiheit will, muss den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist die Grundlage dafür, dass wir auch überhaupt klar sehen können, wer steht auf welcher Seite, welcher Verlockung sollten wir nicht verfallen und sollten wir nicht wieder in die nächste Falle tappen, die uns womöglich demnächst auch als Lösung oder als Erlösung oder als Rettung angepriesen wird. Wer Freiheit will, muss dafür einstehen. Das tun wir bei Auf 1, wir bringen Sie mit unserer Berichterstattung durch die Krisen in diesem Jahr 2026 von Venezuela über die Epstein-Akten bis nun jetzt zu diesem dramatischen Irankrieg. Wir halten Stand in diesen turbulenten Zeiten. Seit bald 5 Jahren gibt es Auf 1. Und uns gibt es, wir können Bericht erstatten. Ich kann Persönlichkeiten wie heute Ihnen in Form von Interviews kompakt präsentieren, weil Sie uns unterstützen, weil Sie unsere Sendungen weiterleiten. Laden Sie diese Sendungen auch herunter, laden Sie sie auf YouTube oder auf andere Social Media Kanäle hoch. Wir machen hier kein Urheberrecht geltend, sondern wir wollen, dass die Inhalte zur Verbreitung kommen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns von Auf 1 mit Ihrer freiwilligen Spende unterstützen können. Denn nur dadurch können wir diese heißen Eisen anpacken. Nur dadurch können wir auch wirklich unabhängig sein und bleiben. Ich danke Ihnen, dass Sie bis jetzt dran geblieben sind. Wenn Sie die Sendung spannend, gut oder erkenntnisreich gefunden haben, wie gesagt, meine Bitte, leiten Sie sie weiter. Bleiben Sie informiert. Gehen Sie auf gar keinen Fall in die Angst. Wer erkennt, fürchtet nicht. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Auf 1.